Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Wir steigen ein in die zweite Schlusskonferenz zum zweiten Spieltag der Bundesliga-Saison 2014-2015. Unsere Konferenz führt uns heute unter anderem nach Bremen. Von dort zugeschaltet ist Stefan Rommel von Spox.com. Bei Twitter ist Stefan als @knallgöwer zu finden. Stefan, herzliche Grüße nach Bremen.
Hallo und ebenso zurück.
Aus der Republikzentrale Berlin begrüßen wir Christopher Ramm. Er ist Mitbetreiber von mirsanrot.de und bei Twitter kennt man ihn als Ramm.c. Christopher, Grüße nach Berlin. Schön, dass du dabei bist.
Ja, servus.
Geleitet wird diese Schlusskonferenz wieder mal von unserem gewohnt charmanten Moderator Max Jakob Ost aus München. Servus, Max.
Servus, Frank. Vielen Dank, Frank, wollte ich eigentlich sagen. Danke dir. Ja, dann lasst uns loslegen. Ich begrüße euch sehr herzlich zur Schlusskonferenz. Wir werden jetzt in zwei epischen Stunden die Sonntagsspiele nochmal Minute für Minute durchgehen. Da ist wirklich viel passiert. Und mit diesem Riesengag legen wir los und reden eigentlich über das, was interessant war am Spieltag. Ich würde gerne anfangen mit so den vermeintlichen Top 4 am Ende der Saison, also was man so erwartet, und ein bisschen deren Leistung beleuchten. Christopher, spielt Leverkusen den besten Fußball der Liga?
Sie spielen den taktisch interessantesten Fußball, darauf würde ich mich einigen. Den besten würde ich deshalb nicht sagen, weil es taktisch ja sehr viele Kniffe enthält, die das Spiel spannend machen, die natürlich, wenn es funktioniert, auch toll und überfallartig aussehen, wie bei der Champions League gesehen gegen Kopenhagen vielleicht oder auch ja in Dortmund. Da spielen da ganz schöne Tore bei raus. Ob es spielerisch wirklich der schönste Fußball ist, das würde ich doch eher in Frage stellen.
Mhm. Und ist taktische Kniffe jetzt nicht irgendwie eine euphemistische Umschreibung für manchmal relativ unstrukturiert, so im Gegenpressing? Oder meinst du, das folgt alles einem Plan, den man nicht immer so erkennen kann als Laie?
Es ist schon sehr, sehr chaotisch, würde ich sagen. Also Ziel ist natürlich, möglichst schnell wieder den Ball zu bekommen, nachdem man ihn verloren hat. Das ist so im Prinzip, darauf lässt sich es, glaube ich, runterbrechen und das ist auch, glaube ich, noch für jedermann verständlich. Was dann wirklich interessant ist oder wo es dann spannend wird, ist, wie Leverkusen auch versucht, so starken Druck zu entwickeln, auch ja mit den vorderen 3-4 Spielern, dass, wenn sie mal in Unterzahl kommen, wenn zum Beispiel ein langer Ball dann vom Gegner auf die Flügel oder die Flügel gewechselt werden vom Gegner, dass sie dann sehr, sehr viele Foulspiele machen. Und das finde ich finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil dadurch ist es so taktisch sehr, ja, aufgeladen, sehr knifflig. Aber spielerisch ist es natürlich dann so eher so ein bisschen zäher Knochen teilweise.
Mhm. Ja, da hast du sicher recht. Stefan, du als Medienprofi kannst mir bestimmt die Frage beantworten, wie lange wird noch jeder Spielbericht bei Leverkusen damit beginnen, ob nach 9 Sekunden schon ein Tor gefallen ist?
Ich hoffe, das hat sich jetzt erledigt, genauso wie der Verweis auf die Weltmeister in jeder Bundesliga-Mannschaft, die auch einen hat.
Das ist jetzt, ich glaube, da bist du ein bisschen blauäugig. Es ist die Liga der Weltmeister.
Okay, ja, ist okay, aber jetzt langt's dann auch wieder. Also meines Erachtens ist das jetzt gut. Wissen ja alle und muss man jetzt nicht, Mitte November habe ich da keinen Bock mehr drauf am 12. Spieltag. Mhm. Und deswegen, also ich weiß nicht, Leverkusen ist jetzt so geschehen und war ganz toll und damit hat sich's aber jetzt auch, hoffentlich. Mhm. Aber was Christopher vorhin noch gesagt hat, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, die Sache mit der Härte, beziehungsweise mit den Foulspielen. Wenn man letztes Jahr Salzburg sich angeguckt hat, bei denen war es genauso. Die haben natürlich ganz weit vorne versucht, den Ball zu erobern, aber die hatten auch ein Zweikampfverhalten, das dementsprechend hartnäckig und auch aggressiv war. Und da hat es oft auch mal richtig gescheppert dann. Ne? Und das sind nicht nur taktische Fouls, sondern das sind auch wirklich Sachen, wenn die dann mit 2-3 Mann auf den Ball gehen können, dann machen die das halt auch. Die laufen halt, also anlaufen heißt durchlaufen und die machen das auch wirklich. Und dann passiert dann auch was. Und wenn es dann Foul gibt, ist okay. Dann ist der Spielzug erstmal unterbrochen, ist ja super für die. Aber das ist echt eine wichtige Sache, die man ja auch Barcelona zum Beispiel immer vorgehalten hat, dass die im Spiel 20 kleine Fouls machen, die aber halt unfassbar wichtig sind.
Mhm. Es war ja gerade gegen Dortmund, dass Leverkusen dann fast 30 Fouls hatte. Das war dann schon echt das obere Limit, gerade wenn er noch so das Spiel Wolfsburg-Bayern so im Kopf hatte, das Eröffnungsspiel, da gab es, glaube ich, das erste Bayern-Foulspiel war irgendwie in der 80. Minute und am Ende waren es irgendwie auf beiden Seiten keine 10 Stück. Und Leverkusen hatte alleine schon 30. Also das war klar oder ist eine ganz klare taktische Maßrichtung, wobei es jetzt gegen die Hertha nicht so extrem war.
Also können wir auf jeden Fall festhalten, sie versuchen nicht, sich über die Fairplay-Wertung für die Europa League zu qualifizieren. Sieht ja auch derzeit eher nach Champions League aus. Ich hatte so ein bisschen, mein erster Gedanke war, als ich das Spiel gesehen habe am Samstag, dass ich schon eine ganze Weile zurückdenken muss, um mich daran zu erinnern, Leverkusen mal so selbstbewusst erlebt zu haben. War das auch dein Eindruck, Stefan, dass da so ein neues Selbstbewusstsein vorherrscht?
Ja, schon. Auch in den Champions League Spielen war das, obwohl das Hinspiel in Kopenhagen nicht so nicht immer gut war, aber da hat man das, konnte man das schon sehen, dass die anders ihre Aktion anders ausspielen, ihre Aktion anders durchführen, egal ob sie den Ball haben oder nicht. Das konnte man, glaube ich, schon oder kann man schon ganz gut sehen. Und selbst so vermeintliche Schwachstellen wie Spahic oder Bönisch, die ja, wo man ja sagt, okay, das ist, bei denen langt es jetzt vielleicht nicht für absolutes Top-Level. Die halten A sehr gut mit und B, wenn sie dann mal wirklich Schwächen haben, dann kaschieren die anderen das. Und das ist halt eine Sache, die zu diesem verhaltenen, zögerlichen Fußball der letzten, es war ja nicht nur letztes Jahr, sondern man muss ja eigentlich Dutt und vielleicht sogar auch Heinkes noch dazu nehmen. Das waren ja 3 oder 4 Jahre bei Bayer, die sie nicht so einen Fußball gespielt, also der Fußball war ganz weit weg von dem, was sie jetzt spielen. Und dieses so schnell zu switchen sozusagen, das ist wirklich, das ist für mich eigentlich die größte Leistung. Also Leverkusen war oder ist immer noch für mich ein bisschen Wundertüte und denen traue ich aber echt total viel zu und ich war unfassbar gespannt, wie sie es umsetzen können und dass sie jetzt schon so weit sind, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil das war ja schon echt ein ziemlicher Paradigmenwechsel, den die da vollziehen mussten.
Wobei und ich glaube, dass ich jetzt noch nicht wirklich endgültig überzeugt bin, klar. Die ersten Spiele liefen jetzt ganz gut, aber irgendwie, es fehlt mir noch so die allerletzte Überzeugung. Okay, wenn du in Dortmund gewinnst, dann ist es natürlich medial erstmal ein Selbstläufer. Gerade nachdem Dortmund ja eigentlich auch nicht so schlecht gespielt hat, auch gegen die Bayern im Supercup. Das Hertha-Spiel ist, glaube ich, jetzt so, dass so die aktuelle wirkliche Leistungsklasse von Leverkusen. Gegen Dortmund haben sie wahrscheinlich ein bisschen überperformt, in Kopenhagen wahrscheinlich so ein bisschen darunter und jetzt gegen die Hertha war es so ungefähr das, was sie können. Das ist irgendwie gut, aber ich glaube, auf längere mittelfristige Sicht in dieser Saison, also so spätestens am 8., 10. Spieltag, kann sich das auch so ein bisschen einnivellieren und dann, wenn sie auch mal unentschieden spielen oder dann werden sie auch mal ein Spiel haben, wo sie keine 4 Tore schießen. Weil unterm Strich haben sie zu Hause jetzt auch 2 Gegentore kassiert. Das hätten auch 3 sein können. Also von daher, taktisch sind auf jeden Fall noch, ja, es ist noch Optimierungsbedarf da.
Das sehe ich ganz genauso. Allerdings, was für mich echt ein prägnanter Unterschied ist, ist, dass sie jetzt wirklich jederzeit in der Lage sind, nochmal offensiv immer gefährlich zu sein. Und das hatten sie, also wenn die letztes Jahr oder die vor 2 Jahren das nicht hinbekommen haben, dann hatten sie echt Probleme. Und mittlerweile oder momentan haben sie zumindest auch das Selbstverständnis wahrscheinlich, dass sie sagen können, ja, wir liegen jetzt hinten, ja und. Ne? Also klar war das jetzt in Anführungszeichen nur Hertha. Aber sie können immer Druck entwickeln und letztlich haben sie dann damit immer das Spiel mehr oder weniger selbst in der Hand. Also sie müssen nicht abwarten und gucken, dass sie jetzt vielleicht das ausgeglichen gestalten, sondern sie haben immer noch die Power immer noch zuzulegen. Und das haben relativ wenige Mannschaften in der Bundesliga.
Ja, der große Vorteil am Samstag war sicherlich, dass sie das Spiel oder dass sie 4 Tore geschossen haben, obwohl Kießling nicht getroffen hat. Also die letzten Jahre war es natürlich häufig so, dass Bayer sehr stark abhängig war von Stefan Kießling. Und wenn der nicht getroffen hat, es gab so eine Phase in der letzten Saison, wo sie wirklich extrem schlecht gespielt haben. Und es lag einfach auch daran, weil Kießling einfach auch nicht mehr die Tore gemacht hat. Natürlich gab es da noch andere spielerische Mängel, aber unter dem Strich ist Fußball eine Ergebnissportart und wenn der beste Spieler, den du hast, nicht trifft, dann wird es halt immer schwierig. Und das war jetzt zumindest bei dem Spiel am Samstag, hatte man schon gesehen, dass sie einfach mehrere taktische Optionen haben. Die Frage ist natürlich, wie lange kann Bellarabi zum Beispiel so überperformen? Der war jetzt ja ausgeliehen an Braunschweig, Da hat er mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Da hat ja auch Lieberknecht ihn häufiger auch mal von der Bank gebracht. Ist jetzt schon auch für mich ein bisschen überraschend, dass er wirklich so viel Einsatzzeit auch bekommt.
Mhm. Ja. Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass Leverkusen jetzt genau das macht, was man so von demjenigen erwartet, der Bayern und Dortmund ärgern möchte. Also die beiden krebsen so ein bisschen mit ihrem WM-Nachteil rum und Leverkusen startet jetzt von Anfang an voll durch. Wir haben noch eine ganz interessante Frage bekommen von Danny Bayern. Vielleicht kannst du dazu was sagen, Christopher. Hertha hatte in Leverkusen die schlechteste Passquote der Bundesliga-Geschichte. Was meinst du, ist das wegen des Leverkusener Pressings gestehen oder war Berlin einfach nur schlecht? Deine Einschätzung?
Ich bin ein ganz großer Hertha-Freund. Schon alleine wegen den ganzen Arbeitskollegen, die ich sonst so habe.
Mhm, hau einen raus. Es hört keiner zu.
Also, nee, Hertha ist echt schwierig. Also, die haben natürlich die beiden besten Spiele abgegeben, die sie hatten. Oder sagen wir mal, mit Ramos und ja, Lasogga verliehen, aber ist ja auch nicht mehr da. Und ansonsten qualitativ auch wirklich nicht so nachgelegt. Und wenn du es dann einfach schaffst, taktisch den Gegner einfach so einzuschnüren und wenn hinten drin in der Abwehr Heitinger, Brooks und Lustenberger spielen und Vandenberg und Niemeyer, dann ist es, glaube ich, also ich will den Sportskameraden jetzt nicht zu nahe treten, aber die haben jetzt vielleicht auch nicht, die sind jetzt einfach nicht dafür bekannt, die feinste Klinge zu spielen. Und wenn du den Gegner dann taktisch so dermaßen überrascht, wie es Leverkusen aktuell noch schafft, weil viele Mannschaften haben gegen dieses taktische System auch noch nicht gespielt, das ist einfach auch so ein Überraschungsvorteil, den Leverkusen aktuell noch ganz gut ausnutzen kann. Das hat man gegen Dortmund gesehen, dass einfach dieser Überraschungsfaktor groß war. Und wenn du es dann schaffst, gegen gerade so eine Mannschaft, die, ja, wo die Innenverteidiger jetzt eher so die hohe Kante sind und die beiden Füße eigentlich nur zum Stehen haben, dann ist es natürlich definitiv ein Vorteil, mit diesem taktischen System so zu operieren. Und dann kommt eben bei der Hertha am Ende nur noch 48% Passquote raus. Die Frage wird natürlich sein, wie es zum Beispiel dann im Rückspiel aussieht, wenn einfach die Erfahrung dann schon mal da ist, okay, Leverkusen spielt so oder bis vielleicht irgendeine Mannschaft kommt, die dann auch mal so einen taktischen Kniff findet, um dieses Leverkusen-System ja auch wieder auszukontern. Ich glaube, das ist dann so dann die ganz spannende Phase.
Mhm. Das heißt, du hast dich eigentlich jetzt ganz gut aus der Situation gerettet. Du hast gesagt, die Passquote war deshalb so schlecht, weil es Leverkusener Pressing so gut war und weil Berlin so schlecht ist. Ich finde, damit hast du eigentlich die Frage ganz gut beantwortet. Grüße an deine Arbeitskollegen. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, Augsburg gegen Dortmund. Dortmund ist 125 Kilometer gelaufen, also als gesamtes Team in der Zeit. Stefan, meinst du, dass der Einbruch am Ende vielleicht auch einfach eine Frage der Fitness war?
Nee, das glaube ich nicht. Also das war vielleicht 15% Fitness, wenn man es hochhängen mag. Und der Rest war klassisches abgehakt und Augsburg war ja jetzt auch nicht so, dass die unfassbar gefährlich gewesen wären bis dahin, beziehungsweise dass man das Gefühl gehabt hätte, die erzielen jetzt zwingend in den nächsten Minuten ein Tor. Und also ich glaube schon, dass sie sich da haben überraschen lassen. Und dann kommt halt dazu, ich meine, Augsburg, das war glaube ich 10 Minuten vor Schluss, das erste Pflichtspieltor überhaupt. Die haben den Pokal auch schon nicht getroffen und in Hoffenheim auch nicht. Dann kann es selbst bei so einer Mannschaft ja mal dann doch nochmal ein bisschen dahin gehen. Also es war jetzt nicht so, dass die sich aufgelöst hatten, Dortmund, aber es war schon nicht ohne. Das muss man schon sagen, ohne dass, also obwohl Augsburg jetzt nicht die riesen Chancen hatte, bis zum 2-3, aber hat man schon gesehen, was eigentlich möglich gewesen wäre. Und meine These ist, dass Augsburg in 2 Wochen, vielleicht in 3 Wochen, ein deutlich, deutlich schlimmerer Gegner für Dortmund gewesen wäre, als es jetzt ist, weil denen fehlen definitiv noch 2 bis 3 Wochen. Mhm. Dass sie wieder so zusammenfinden, wie sie die letzten 1,5 Jahre gespielt haben. Ich behaupte, dass die am 5. Spieltag richtig hässlich geworden wären für Dortmund. Und nicht so relativ einfach jetzt da zu Hause sich hätten schlagen lassen.
Das lässt sich ganz gut überprüfen, weil am 5. Spieltag spielen sie auswärts in Leverkusen. Ich denke, das ist dann ein Gegner, da kann man deine These dann ganz gut überprüfen.
Das ist richtig, ja.
Du hörst dich auf einmal ein bisschen zweifelnder an.
Wahrscheinlich verlieren sie dann 4-0. Nee, da bin ich wirklich davon überzeugt. Die haben, Die haben einigermaßen unspektakuläre Spiele verloren, bis auf Hahn. Aber halt für diese Mannschaft sehr wichtig. Der Vogt ist ein super Spieler im Zentrum. Und die brauchen ein bisschen für diese Feinjustierung und die haben sie momentan einfach nicht. Aber ich glaube, dass sie auf Dauer wieder gut ins Laufen kommen und einen richtig guten Ball spielen auch. Mhm.
Christopher, mit welchen Gefühlen verfolgt man als Bayern-Blogger die Frühform von Marco Reus? Hat dich das irgendwie überrascht?
Du meinst jetzt positiv oder negativ?
In beide Richtungen. Ich meinte eher positiv, ja.
Ja, klar. Ist natürlich, also ich finde es überraschend, dass er zum Beispiel im Pokal schon gespielt hat, obwohl er eigentlich noch ziemlich angeschlagen war. Er war ja im direkten Duell gegen die Bayern, jetzt im Supercup hat er ja nicht gespielt. Gegen Leverkusen fand ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht gut. Da war er einfach, da wirkt er jetzt noch nicht fit. Jetzt ist natürlich so, ja, wie das Spiel gegen Augsburg im Prinzip gelaufen ist, es war halt einfach auch so ein typisches Marco Reus-Tor. Wenn er durch seine Schnelligkeit ja auf die Abwehr zulaufen kann, dann noch irgendwie in den Doppelpass kommt, da wird es für jede Abwehr schwer und dann kann er einfach auch seine Stärke ausspielen. Und das lässt sich, also sieht sich natürlich immer unheimlich gut an. Deswegen, ja, wie verfolge ich das dann? Eigentlich eher in einem positiv beeindruckenden Sinne. Also ich finde ihn echt einen tollen, klasse Spieler. Er lässt sich, also kann unglaublich gut zugucken, wie er den Ball kickt. Und ich finde eigentlich, das Bemerkenswerte ist, dass er relativ oft auch das erste wichtige Tor schießt oder selbst vorbereitet. Ich glaube, das unterscheidet ihn von einem guten hin zu einem sehr guten Spieler. Er schafft es einfach wirklich, diese Mannschaft auch dadurch ein Stück weit zu prägen. Also wer dann jetzt das dritte, vierte Tor macht, ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Aber wenn er im Prinzip schon früh das 1-0 schafft durch seine individuelle Klasse, dann ist es einfach ein Faustpfand, was Dortmund hat. Mhm.
Jetzt haben wir ja heute auch Transfer Deadline Day. Und du hast schon angesprochen, wenn er in den Doppelpass kommt und dann mit Geschwindigkeit auf die Abwehr zurennen kann, ist er gefährlich. Ist da Kagawa jetzt vielleicht genau der, den er jetzt im Dortmunder Team noch braucht, um noch besser zu werden?
Ja, wobei ich mir das taktisch echt schwierig vorstelle für Klopp, weil Reus ist eigentlich am besten, wenn er jetzt, also muss so anfangen. Dortmund hat ja nach der Winterpause oder vor der Winterpause in der letzten Saison relativ viele Probleme. Da hatten sie auch ja ganz furchtbare Spiele, wo sie zu Hause gegen die Hertha verloren haben und ich glaube auch nur unentschieden gegen Augsburg zu Hause und so weiter und so fort. Und da hatte Reus immer noch links außen gespielt. Es gab dann so eine Phase hin zum Ende der Saison, als Dortmund im Prinzip ja auch wieder bis aufs Pokalfinale alle Spiele gewonnen hatte, wo Reus mehr in die Mitte gezogen wurde von Klopp, beziehungsweise teilweise sogar so als Spieler hinter den Spitzen gespielt hat. Das war eigentlich die Position, die auch Kagawa hatte. Deswegen, da beißt sich natürlich jetzt die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Andererseits, ich könnte mir auch vorstellen, dass Dortmund auch versucht, vielleicht mit Reus jetzt ganz vorne drin zu spielen. Weil die Stürmer, die aktuell geholt wurden, jetzt vielleicht noch nicht so greifen, wie sich das Klopp wünscht. Und dann ist es natürlich gut, wenn du mit Reus quasi in der Spitze spielst und Kagawa dann noch jemanden hast, der vielleicht dann auch selbst mal nach vorne gehen kann. Und das einfach im Prinzip sehr, sehr variabel dann vorne anlegst und dich nicht so sehr auf einen Immobile verlassen musst, der im Prinzip das Dortmunder Spiel einfach noch nicht gelernt hat.
Mhm. Siehst du es ähnlich, Stefan?
Ja, sehe ich fast genauso, ja. Ich glaube auch, dass sie aus der Tiefe sehr gefährlich werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und diesen klassischen Stoßstürmer vorne drin, Immobile hat der Christopher schon angesprochen, auch Ramos und oder Yi. Ich glaube nicht, dass sie, also die sind für bestimmte Spielsituationen, können die sehr gut sein. Ich glaube aber, dass wenn Kagawa sich jetzt einigermaßen schnell akklimatisiert, dass sie dann sehr oft genau so aus der Tiefe kommen, wie jetzt zum Beispiel bei dem 0-1 in Augsburg. Mhm. Das wurde mit Sicherheit vorher angesprochen beim FC Augsburg, dass genau das nicht passieren darf. Also dass Reus den Doppelpass spielt und dann oder über einen dritten einläuft. Aber sie konnten es halt in dem Fall überhaupt nicht, also noch nicht mal annähernd verteidigen, weil da war noch nicht mal einer da, der ihn hätte aufhalten, also per Foul aufhalten können. Das macht sie, glaube ich, sehr gefährlich. Also wenn also eher so aus der zweiten Reihe sozusagen, wenn sie so ein bisschen rumdaddeln, sage ich jetzt mal, im was ja eigentlich gar nicht Dortmunder Style ist, so im Mittelfeld und dann halt Spieler drin haben wie Mkhitaryan oder vielleicht irgendwann auch wieder Gündogan, die auf einmal einen Ball schnell machen können. Mhm. Ich glaube, dann geht's richtig ab bei denen und das halte ich schon für eine sehr hohe, sehr gute Qualität, die auch ganz wenige andere haben.
Die entscheidende Frage ist, wenn ich da nochmal so dazwischengrätschen darf, Stefan, ist ja, wie gut Kagawa jetzt noch wirklich ist. Also das ist,
glaube ich,
so
der,
das ist echt die spannende Frage, weil er ist ja irgendwie mit, ich glaube, in Dortmund bei 49, 50 Spiele hatte er in Dortmund und 30 Torbeteiligungen. Das ist natürlich ein überragender Wert für Mittelfeldspieler. Und in Manchester hat er unterm Strich ja auch 3 Trainer gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass man am Ende des Tages sagen könnte, ja gut, es lag am Trainer, er kam mit ihm nicht zurecht und daran hat es jetzt gelegen, sondern er hatte ja mit Ferguson, Moyes und Van Gaal eigentlich, gerade insbesondere Van Gaal, eigentlich einen Trainer, der ja quasi prädestiniert dafür ist, Kagawa einzusetzen. Und wenn schon Van Gaal mit ihm nichts anfangen kann, dann bin ich da immer sehr skeptisch. Weil wenn Van Gaal eins kann, dann hat er auf jeden Fall ein Auge für gute Spieler oder beziehungsweise für Potenzial von Spielern.
Ja, absolut. Also zwei Dinge dazu. Andererseits ist Van Gaal natürlich auch einer, bei dem immer die Mannschaft über allen anderen steht. Und wenn er sieht, dass Kagawa nicht in die Art Fußball passt, die er haben will, dann lässt es halt bleiben. Erstens und zweitens muss man, wie du schon sagst, vor allen Dingen halt auch sehen, dass Kagawa jetzt jahrelang nicht regelmäßig Fußball gespielt hat auf hohem Niveau, also sprich in Pflichtspielen. Und ich glaube, das macht selbst mit einem Profi, kann selbst mit einem Profi einiges machen, dass er, also ihm fehlt ja jeglicher Rhythmus. Und ich glaube schon, dass das am Anfang noch ein bisschen schwierig werden könnte. Aber auf der anderen Seite hat er halt mit Klopp auch einen, der weiß, wie er ihn anpacken muss und wie er ihn integrieren kann oder muss. Und deswegen bin ich da einigermaßen guter Dinge aus Dortmunder Sicht, dass sie das hinbekommen.
Das Negativbeispiel ist natürlich Schein. Da hat ja die Rückholaktion jetzt vielleicht nicht so dermaßen gut gefruchtet, wie man sich das vorgestellt hat.
Das stimmt, ja. Aber es hat sich natürlich auch das Dortmunder Spiel verändert, nachdem Schein weg war. Und vielleicht hat er damit ein bisschen Probleme auch gehabt. Wobei, es ändert sich jetzt ja auch wieder, weil Lewandowski einfach nicht mehr da ist. Ein Spieler, der an dem zwei Innenverteidiger mit 2,50 Meter Körpergröße hängen können und der behauptet trotzdem jeden Ball. Und das ist halt für Dortmund einfach unfassbar wichtig gewesen, weil die halt einfach auch mal einen neutralen Ball spielen oder einen langen Ball spielen und mit 3-4 Mann im Highspeed nachrücken. Und wenn du jetzt keinen mehr vorne drin hast, der den Ball dann so behaupten kann, also nicht nur behaupten, sondern halt so, dass er dann auch wieder sauber zum Mitspieler gepasst werden kann, dann muss man sich schon ein bisschen umstellen oder sogar sehr, sehr viel umstellen. Und das kann vielleicht noch ein bisschen dauern bei Dortmund, weil Lewandowski war in dieser Hinsicht, ich sage mal, wie Dzeko vor 5 Jahren oder Berbatov vor 10 Jahren, absolute Spitzenweltklasse. Mit Rücken zum Tor, härtester Gegnerdruck, auch körperlich hart und trotzdem nehmen die jeden Ball runter, als wären die da allein und ja, das ist einfach, das ist absolute Weltklasse.
Ein Transfer, der viele Dortmunder Augen zum Leuchten gebracht hat, zumindest auf Twitter, ging es gestern ganz gut ab, fand ich. Ähnlich war es bei den Bayern-Fans bei der Verpflichtung von Xabi Alonso. Christopher, hast du das schon realisiert, dass der Mann jetzt in Reihen von FC Bayern spielt?
Ich habe mich, also Samstag hatte ich mir echt noch immer verwundert die Augen gerieben. Es ist einfach so eine unwirkliche Vorstellung. Ich muss dazu sagen, ich bin mit Xabi Alonso groß geworden. Also meine fußballerische Sozialisation und vor allem die auch die Zuneigung zum englischen Fußball habe ich irgendwie über Liverpool und über Alonso bekommen. Und er spielt einfach so, ja, so abgekehrt und mit so einer unheimlichen Ruhe. Deswegen ist es so ein Spielertyp, den ich wirklich sehr, sehr bewundere. Und dass der jetzt im Bayern-Trikot aufläuft, ist natürlich, ja, irgendwie eine unwirkliche Situation.
Am Wochenende gleich gespielt, 91% Passquote, 90 Ballkontakte, immer wieder angezeigt den Spielern, wo sie jetzt bitte als nächstes hinpassen sollen. Kann man als gelungenes Comeback bezeichnen, oder?
Ja, definitiv. Also vor allem, wenn ich jetzt daran denke, dass er quasi nur hin und her geflogen ist zwischen München und Madrid und nur beim Anschwitzen dabei war, kann man sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass so ein Spieler quasi, ja, wie lange hat er gespielt? 60, 65 Minuten, eigentlich über weite Teile dieser Zeit wirklich ein Spiel diktiert. Und das ist wirklich, wirklich eine Besonderheit und zeigt eigentlich auch die ganze Qualität von Alonso. Mhm.
Stefan, wie siehst du den Transfer, der doch ein bisschen überraschend kam? Guter Move von den Bayern?
Ja, ich glaube, das kann man ohne Bedenken so sagen, wenn man so einen Spieler bekommen kann, auch wenn er jetzt um die 30 ist, dann muss man muss auch der FC Bayern München so einen Spieler holen, der einfach, wie man ja schon jetzt am Samstag schon, wie er schon angedeutet hat, sage ich mal, am Samstag, dass er einfach so hoch so gut ausgebildet ist und so eine hohe Spielauffassung hat, dass er in dieses doch nicht einfache Gebilde FC Bayern München so schnell passt und sich integriert. Und wie du vorhin schon angedeutet hast, das fand ich eigentlich auch das Bemerkenswerteste, abseits jeglicher Passstatistiken, dass er im Zentrum den Leuten gesagt hat, wann sie was machen sollen. Also das war schon normalerweise, wenn ein neuer Spieler kommt, selbst wenn er ein überragender Spieler ist, dann hält er sich erstmal zurück. Aber ich glaube, das war auch ganz klare Vorgabe vom Trainer auch, dass er da schauen soll, dass da Ordnung, dass die entsprechende Ordnung und Struktur auf dem Platz ist.
Ja, Alonso hat natürlich echt unheimlich Qualität dadurch bewiesen, was erst so immer auf den zweiten Blick aufgefallen ist. Und zwar, wie er unheimlich mal das Tempo verschleppen konnte und dann aber auch sofort wieder angezogen hat. Also ganz oft in die ersten 25, 30 Minuten hat er dann so teilweise Ballstaffetten gehabt. Da stand er einfach nur mit dem Ball da und hat gewartet, wie so ein bisschen beim Uwe Seeler Traditionskick. Und aber gleich im Moment irgendwie umzuschalten und aus dem Fußgelenk einen langen öffnenden Ball zu spielen auf Alaba, der durchgestartet ist und hat und der FC Bayern konnte so innerhalb kürzester Zeit so ja fast zwei Abwehrketten überspielen. Und das ist natürlich eine Qualität, die gibt's wirklich nicht ganz so häufig im Fußball.
Mhm. Und gerade weil ihr jetzt so begeistert seid und ja auch eigentlich alle Medien begeistert waren von diesem ersten Auftritt, liegt da nicht auch Potenzial für mögliche Konflikte oder ist Konkurrenzkampf immer gut? Was meinst du, Christopher?
Ja, darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht so nachgedacht. Die Verletzungen beim FC Bayern, die jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer wieder stattgefunden haben, die haben einfach gezeigt oder haben eigentlich auch gelehrt, dass es sowas wie eine hundertprozentige Stammelf oder Startelf nie gibt und nie geben wird, weil einfach quasi einer von den 20, 22 Spielern, die im Kader sind, einfach immer verletzt ist. Und gerade wenn ich jetzt so überlege oder um jetzt mal Matthias Sammers Worte zu benutzen, die Altersstruktur schaue, dann sehe ich ja, dass ein Schweinsteiger jetzt schon relativ alt ist, in Anführungsstrichen, Lahm nicht mehr der Jüngste ist, Ribéry nicht mehr der Jüngste ist, Robben nicht mehr der Jüngste ist und dass bei einigen von ihnen, gerade Ribéry und Schweinsteiger, doch schon Verletzungen auftreten, die einfach nicht mehr die keine physische Verletzung sind im Sinne von, er ist irgendwie mal umgetreten worden oder er ist einfach mal blöd umgeknickt und fällt deswegen jetzt mal 2 Wochen aus, sondern es sind einfach chronische Verletzungen da. Bei Schweinsteiger das Problem mit dem Sprunggelenk, was sich jetzt schon mehr oder weniger seit 2 Jahren hinschleppt und jetzt mit der Reizung der Patellasehne, die einfach auch, was einfach auch wieder ein Überlastungszeichen ist. Und bei Ribéry das Rückenproblem, das sind einfach solche Verletzungen, die deuten im Prinzip schon an, dass die Spieler einfach nicht mehr, die genannten Spieler nicht mehr so die 50, 60 Saisonspiele im Tank haben. Und da ist es natürlich extrem von Vorteil, wenn der Kader natürlich breit aufgestellt ist und auch Spieler da sind, die über eine gewisse Erfahrung verfügen.
Wobei das jetzt natürlich auch ziemlich die Vogelperspektive ist. Also ich glaube, dass ein Schweinsteiger, wenn er jetzt hier zugeschaltet wäre, schön wäre es, nicht sagen würde, dass er alt ist und dass das gut für den Kader ist. Wie siehst du das, Stefan? Kann es da nochmal zu Problemen kommen, wenn echt das Bayern-Mittelfeld zum größten Teil wieder fit ist und sich dann so Weltstars um wenige Plätze kloppen müssen?
Ja, die Diskussion haben ja, die gibt's ja schon länger. Die haben auch 10 oder 25 andere Clubs in Europa auch. Du brauchst halt einfach einen dementsprechend großen Kader. Ich kann mich erinnern, als Dortmund vor 3, 4 Jahren zum ersten Mal dann wieder Meister wurde, da hat Bayern die Saison mit vielleicht 14, 15 eingesetzten Spielern gespielt. Vielleicht auch mal einer noch 2, 3 Einsätze bekommen, der dann 16, 17, 18 war. Aber im Prinzip waren das so 14, 15 Spieler, die da hatten, die komplette Saison mit 3 Wettbewerben durchgespielt hatten. Und das geht natürlich nicht. Also das ist das Erste. Und das Zweite ist, wie gesagt, dass man braucht es mittlerweile auch auf dem Top-Level, damit die Reibungsverluste dementsprechend klein bleiben. Und in dem Zusammenhang wollte ich gerade schon andeuten, dass gerade deshalb der Transfer von Michael Reschke, glaube ich, diesen Übergang, den Christopher gerade eben schon quasi durch die Blume skizziert hat, den die Bayern in 2, 3 Jahren vollziehen müssen spätestens, dass er da ein ganz entscheidendes Puzzlestück dafür ist. Mhm. Dass Matthias Sammer gesehen hat, er kann das mit den Leuten, die das schon da waren und auch er selber, können sie es vielleicht nicht in der Art bewerkstelligen, wie sie es am liebsten hätten. Und insofern war dieser Transfer eigentlich so, der ein bisschen hinter den Kulissen auch verschwunden ist, komischerweise, war für mich, glaube ich, der wird noch sehr wichtig werden. Also nicht nur was Spielerscouting und Einkäufe und so weiter anbelangt, sondern auch was diese Zufuhr an eigenen Spielern, die ja immer da war jetzt die letzten 10 Jahre, aber so nicht mehr so extrem ist, wie sie es vor 5 Jahren oder vor 4 noch war, als er einer nach dem anderen hochgekommen war, als Van Gaal zum Beispiel da war, dass das wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und da glaube ich, da ist der Reschke eine sehr gute Wahl für Bayern München.
Wenn ich mal Reschke nochmal eingrätschen darf, er hat ja auch jetzt noch, einer seiner letzten Moves in Leverkusen war ja zum Beispiel Julian Brandt noch zu holen, der ja in Wolfsburg wirklich in der A-Jugend oder die A-Jugendmannschaft wirklich geprägt hatte, so vor, das ist noch gar nicht so lange her, so vor 2, 3 Jahren, und der da schon das Potenzial in ihm gesehen hat. Und ich meine, Club, also Leverkusen muss sich ja wirklich schon sehr bemühen und irgendwie auch wirklich eine Perspektive aufzeigen, um jetzt einen Spieler aus Wolfsburg abzuwerben. Und es ist ihm einfach gelungen, und der Erfolg, den er damit hatte oder mit dem Spiel aktuell ja hat, also Brandt spielt ja mehr oder weniger so als 11., 12. Spieler in der Mannschaft schon, der gibt ihm einfach auch recht. Und das ist, glaube ich, so eine ganz besondere Qualität, die Reschke einfach mitbringt, dass er auch wirklich ein sehr gutes Auge hat für Spieler und deren Potenzial auch richtig gut einschätzen kann.
Ein letztes Wort dazu vielleicht noch zu Reschke jetzt explizit. Er ist natürlich auch nicht der Heißbringer. Also er hat bei Leverkusen natürlich schon auch ein paar Mal daneben gelangt. Die haben jetzt nicht nur super Einkäufe getätigt die letzten 10 oder 15 Jahre. Ich glaube, 30 Jahre war er im Verein. Und seit er das da geleitet hat, so ist er jetzt auch nicht. Aber ich glaube, dass er in Kombination mit Sascha Lewandowski, der unheimlich wichtig ist für diesen Verein, dass die beiden als Tandem sehr gut funktioniert haben und dass genau deswegen so ein Transfer wie Brandt, der ja eigentlich aus Bremen kommt und hier durch die Lappen gegangen ist, dem Werder, dass sie dann so einen Spieler in so jungen Jahren dann auch von Bayer Leverkusen überzeugen können, obwohl Leverkusen ja nun wirklich nicht brilliert hat die letzten Jahre davor. Mhm.
Das ist ja schön zu wissen, dass die Kombination Lewandowski-Reschke weiter bei Bayern für Furore sorgen kann. Sorry für den Sparwitz. Lasst uns mal zum Spiel kommen. Christopher, wie hast du so die erste halbe Stunde gesehen? Was war dein Eindruck vom Spiel?
Von welchem? Von Leverkusen gegen Hertha? Oder?
Nein, wir sind eigentlich bei Bayern gegen Schalke. Man hat es kaum gemerkt, aber wir werden jetzt dafür sorgen, dass man es merkt.
Ja, es war ein Spiel in mehr oder weniger vielleicht 2 oder 3 Phasen unterteilen kann. Und die erste Phase war natürlich die Druckphase, in der es Bayern gelungen ist, durch gutes Kombinationsspiel und auch durch sehr gutes Pressing im Prinzip Schalke quasi Luft zum Atmen zu nehmen. Da ist ja auch schon die ersten Torchancen, gab es ja irgendwie schon 2., 3. Minute, dann 5. und in der 10. ist dann das 10. Minute ist das 1-0 gefallen. Und das war natürlich ein Start nach Maß auf Schalke. Das ist natürlich, so wünscht man sich eigentlich als FC Bayern, ein Auswärtsspiel auf Schalke, früh in Führung gehen, erstmal da den Druck aus dem Kessel nehmen. Und dann waren es ungefähr noch so 10, 15 Minuten, die auch weiter relativ gut liefen. Aber die waren dann schon zu verspielt, vielleicht für die aktuelle Phase in der Saison. Und da ist es den FC Bayern nicht mehr gelungen, so konsequent zu spielen. Da wurde auch Lewandowski nicht mehr so gut eingebunden. Da waren dann auch teilweise individuelle Fehler, die dann auch zu Kontersituationen geführt haben. Ja, und dann gab es so einen Bruch, ich würde mal so sagen, so ab der 30., 35. Minute, da kam dann Schalke besser ins Spiel. Auch weil sie einfach härter dagegen gehalten haben. Also wir sind das Foul von Kirchhoff und Höger waren schon, ja, das war schon die derbe Klinge, die da ausgepackt wurde. Und auch das erste Foul von Draxler, wofür er gelb gesehen hat, war schon eins der härteren. Und über diese Härte hat Schalke es geschafft, den beiden so ein bisschen den Schneid abzukaufen. Und dann ist das Spiel so ein bisschen dahin geplätschert, aber Schalke hatte schon Chancen, aber es war jetzt nicht so, dass du jetzt ja in der Angst leben musstest, okay, so es fällt gleich das Gegentor. Mhm. Und dann so sind sie erstmal in die Pause gekommen, aber auch so nach der zweiten oder mit Beginn der zweiten Halbzeit lief es im Prinzip so weiter, dass es so, ja, so eigentlich so ein dahin geplätschertes Spiel war, so ein typisches eigentlich Bayern-Auswärtsspiel, was am Ende vielleicht 2-0 gewonnen wird. Ja, und dann kam es natürlich, wie es kommen musste, Standardsituation und das Tor mit der Hand. Können wir dann vielleicht dann gleich später
nochmal aufdröseln. Da gehen wir noch näher drauf ein, ja.
Genau. Und ja, dann hat sich aber Schalke dann auch wieder mehr zurückgezogen, nachdem sie zwischendrin wirklich so relativ präsent waren, aber jetzt ohne wirklich zwingend zu sein. Und dann war so ein bisschen, ja, ich will jetzt mal so Schlagabtausch zwischen zwei angeschlagenen Boxern, so 12., 11., 12. Runde. Beide können im Prinzip nicht mehr, beide haben die Deckung unten und so ist es im Prinzip gelaufen. Da war viel Klammern, viel Halten, schön ansehnlich war es nicht. Da ist auch viel daneben geschlagen worden, also die Fehlpassquote war da wirklich echt abenteuerlich. Und so kam es dann im Prinzip, dass ja so hinten raus auch überhaupt gar nichts mehr passiert ist, also auf beiden Seiten. Also ja. Es war ja also wirklich so, dass sie echt beide Mannschaften stehen K.O. waren, aber irgendwie man hatte nie das Gefühl, dass jetzt irgendwie noch ein zweites Tor fällt. Also weder für die eine noch für die andere Mannschaft.
Mhm. So, jetzt haben wir das ganze Spiel schon mal einmal durchgesprochen.
Du hast die Frage so offen gestellt.
Ich wollte eigentlich noch mal kurz auf die Druckphase zu sprechen kommen.
Ja, gerne.
Stefan, mein Eindruck war, dass wirklich viel Aufwand war, viel Dominanz von den Bayern, aber eindeutig zu wenig Ertrag. Die hätten in der Phase im Prinzip das Spiel schon dicht machen müssen. Siehst du das ähnlich?
Ja, sehe ich ähnlich, weil sie, wie schon angesprochen, die erste halbe Stunde dominiert haben und Schalke jetzt ja auch nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzend daherkam. Und ich glaube, zweites Tor hätte denen schon richtig, richtig wehgetan. Aber da haben es die Bayern einfach, wie Christopher schon gesagt hat, versäumt, konsequenter zu sein. Vielleicht haben sie da auch ein bisschen gedacht, dass es ein bisschen, naja, das geht jetzt so mit vielleicht 97%. Also, dass sie da nicht mehr ganz so gallig waren, wie sie es eigentlich hätten sein müssen. Es war ja immerhin noch ein Auswärtsspiel auf Schalke und in der Woche davor gegen Wolfsburg waren die Probleme anders gelagert. Da war die erste halbe Stunde gar nicht gut. Da hatten sie richtige Probleme im Ballvortrag. Also die konnten überhaupt nicht. Da hat man gesehen, dass so prägende Spieler wie Groß oder Schweinsteiger im gefehlt haben. Da war es genau andersrum. Da haben sie dann aber nach einer halben Stunde das Ding immer besser in den Griff bekommen. Aber jetzt auf Schalke war es komischerweise genau andersrum. Und das eigentlich zeigt es, dass die Bayern schon noch ein ganzes Stück von dem entfernt sind, was sie eigentlich leisten könnten. Das liegt natürlich an den Verletzten, aber eben halt auch an den schon oft oder viel zitierten Nachwehen der WM, die keiner so richtig gut abschätzen kann. Ich glaube auch jetzt noch nicht. Vorhin war schon kurz davon gesprochen worden, dass die Vorbereitung quasi jetzt mitten in die Saison verläuft und genau den Eindruck habe ich auch. Und das wussten die Bayern. Und deswegen haben sie meines Erachtens auch so Ende Juli ein bisschen Theater gespielt, sage ich jetzt mal, als sie das alles ganz auf kleiner Flamme gehalten hatten, kurz vor der USA-Reise. Und das ist ja alles überhaupt nicht so schlimm. Das kriegen wir schon in den Griff. Und das hat ja auch eigentlich so ganz gut ausgesehen beim Telekom Cup zum Beispiel. Aber da wussten die schon, dass es echt holprig werden kann. Und so nach und nach hat dann immer mal wieder einer gesagt, ja, das könnte schwierig werden am Anfang. Und Guardiola hat dann gesagt, die Halbserie wird schwer. Und genau das ist vermutlich jetzt der Fall. Mhm. Also vielleicht hilft ihnen jetzt die Länderspielpause, obwohl ja fast gar keiner da ist.
Na, wobei es ist besser als sonst immer. Also es sind, glaube ich, nur 9 Spieler gefahren. Sonst ist es immer so üblich gewesen, ja, 17, 18, 19.
Ja, jetzt nicht nur im Trainingsbetrieb mit den Profis, sondern um sich jetzt einen ersten kurzen Cut zu machen und sich ein bisschen neu zu justieren. So, was war bis jetzt noch nicht wirklich gut und was hat schon ganz gut funktioniert? Ich glaube, da ist jeder Tag für so einen Trainer wie Guardiola sehr wichtig.
Jetzt haben wir es auch schon mal kurz angesprochen. Irgendwann ist das Spiel so ein bisschen gekippt und Christopher hat es auch schon mal kurz angesprochen. Es gab auch einige Schiedsrichterentscheidungen, über die man sprechen kann. Und das wollen wir jetzt tun. Frank hat den Schiedsrichter-Experten, den es in Podcast Deutschland gibt, für uns gewinnen können. Frank, leg los.
Ja, ich finde, das ist ja fast noch ein bisschen zu wenig. Ich spreche mit Alex Feuerherd. Alex, hallo.
Einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
Alex, für alle, die dich nicht kennen, wollen wir dich natürlich noch ganz kurz vorstellen, auch wenn es unter unseren Hörern vermutlich da nur sehr wenige gibt. Du bist eine Hälfte des Schiedsrichter-Podcasts Colinas Erben, bei Twitter zu finden unter @colinaserben, im Internet unter www.focusfußball.de, focus-fußball, richtig?
Das ist richtig, ja. Oder auch colinas-erben.de, das geht inzwischen auch.
Okay, wunderbar. Und du bringst auch für alle, die das noch nicht wissen, eine ganze Menge Fachkompetenz mit. Du bist Schiedsrichter-Ausbilder im Fußballverband Mittelrhein, habe ich es richtig gesagt?
Im Fußballverband Mittelrhein, genauer gesagt im Fußballkreis Köln und Schiedsrichterbeobachter auf der Ebene dieses Fußballverbands Mittelrhein, ja.
Na siehst du, dann haben wir jetzt alles beisammen. Wir wollen uns ja hauptsächlich über das Topspiel vom vergangenen Samstag auf Schalke unterhalten. Aus meiner Sicht gab es da mal so zwei große Schlüsselszenen aus der Schiedsrichterperspektive. Zum einen wäre da das Foul von Julian Draxler Anfang der zweiten Halbzeit. Er hat zum Ende der zweiten Halbzeit, ich glaube in der 45. Minute, eine relativ deutliche gelbe Karte erhalten und hat 5 Minuten später wieder ganz ordentlich hingelangt, indem er gegen Sebastian Rode zu spät kam. Da gab es eine Menge Diskussionen hinterher. Muss es gelb-rot geben? Hat der Schiedsrichter da richtig gehandelt, weil er ihm das durchgehen hat lassen? Julian Draxler hat selber im Interview nach dem Spiel zugegeben, dass der Schiedsrichter ihm gegenüber kundgetan hat, dass er da die letzte Chance quasi ihm noch gibt. Wie siehst du die ganze Situation?
Ich hätte es natürlich befürwortet in der Situation, wenn es gelb-rot gegeben hätte. Und ich sage das ganz ausdrücklich nicht aus der Perspektive des Bayern-Fans. Das wird man gleich auch noch merken, wenn es dann um das Ausgleichstor von Höwedes geht. Sondern ich sage es aus der Perspektive des Schiedsrichters. Gelb-rot deshalb, weil der Ball für Draxler da eigentlich nicht mehr spielbar gewesen ist. Ich glaube, es war in der 48. oder 50. Minute. Das Problem ist immer so ein bisschen in solchen Situationen, dass man die Perspektive des Schiedsrichters auch einnehmen muss. Wenn er den Spieler nochmal ermahnt und ihm sagt, hör zu, du bist verwarnt. Das war jetzt schon kurz vor der gelb-roten Karte, aber ich gebe dir noch eine Chance, aber du darfst dir jetzt wirklich gar nichts mehr erlauben. Wenn er das also sagt, muss er einen gewissen Spielraum sehen. Und um das beurteilen zu können, ist es immer noch mal sinnvoll, im Nachgang sich die gesamte Situation in der Realgeschwindigkeit anzusehen. Da wird man dann vielleicht zu dem Schluss kommen, dass der Schiedsrichter so schnell wie das eben ging gedacht hat, okay, der versucht durchaus den Ball zu spielen, den Rode da hatte, kommt aber einfach nur den berühmten Tick zu spät und trifft dann eben nicht den Ball, sondern trifft den Fuß von Rode. Wenn man dann die Wiederholung sieht, die ja naturgemäß eben deutlich langsamer ist und in der alles immer so ein bisschen kontrollierter aussieht, kommt man dann doch zu dem Punkt, dass man sagt, okay, der Ball war wohl doch nicht das Objekt seiner Begierde, sondern es ging ihm wohl, das sieht man an der ganzen Bewegung des Fußes, das sieht man auch an der offenen Sohle, es ging ihm wohl doch in erster Linie darum, Rode da auf den Schlappen zu steigen. Und wenn man das feststellt, dann muss man sagen, ist der Spielraum, nochmal den Spieler mit einer Ermahnung davonkommen zu lassen, eigentlich nicht mehr gegeben gewesen. Also gerade dieses Ding mit der offenen Sohle, der trifft ihn dann, glaube ich, auch so auf den Spann. Das hat auch ziemlich wehgetan. Ist eigentlich ein Kriterium dafür, dass hier eine Verwarnung fällig gewesen wäre. Und das wäre dann auch gelb-rot gewesen. Das ist nicht immer maßgeblich, was so ein Spieler hinterher sagt. Die meisten sagen ja dann doch, so schlimm war es irgendwie gar nicht. Aber klar, wenn Draxler sagt, da habe ich Glück gehabt, wenn die Schalker überhaupt sagen, ich glaube, der Trainer hat es auch getan, wenn die auch sagen, da hat Draxler Glück gehabt, dass er nicht vom Platz geflogen ist, ist das schon immer so ein Signal natürlich in die Richtung, dass es dann auch tatsächlich so gewesen ist. Also hier hätte es eigentlich Gelb-Rot geben müssen.
Gibt's daran eigentlich keinen Zweifel fachlich, okay. Die zweite auffällige Szene im Spiel war natürlich das Schalker Tor, das vermeintliche Handspiel. Manuel Neuer war eigentlich aus meiner Sicht so der einzige der Verantwortlichen, die sich im Nachhinein oder der Beteiligten, sagen wir mal, die sich im Nachhinein klar für ein Handspiel geäußert haben, klar gegen das Tor, mit einer Begründung, die man jetzt wahrscheinlich so oder so nicht teilen muss. Er hat gesagt, umgekehrt, wenn irgendjemand ein Tor mit der Hand verhindert, dann ist es egal, in welcher Konstellation, Absicht angeschossen oder nicht, auf jeden Fall ein Elfmeter, und wollte das eben umgekehrt als Begründung sehen, dass diese Situation auf jeden Fall kein Tor hätte sein dürfen. Wie sieht's denn erstmal mit dieser Regelumkehr aus? Kann man das grundsätzlich überhaupt so anwenden, oder gibt's die Regel so umgekehrt überhaupt?
Die Regel gibt es so natürlich nicht, und ich halte Manuel Neuer zugute, dass er da natürlich einfach erstmal seinen eigenen Standpunkt vertreten hat und seine eigenen Farben vertreten hat. Das ist vollkommen legitim. Regeltechnisch gesehen ist es aber leider kompletter Blödsinn gewesen, was er da erzählt hat. Also fangen wir mal hinten an. Er hat gesagt, wenn ein Abwehrspieler auf der Torlinie den Ball mit der Hand abwehrt, gibt es Elfmeter. Das stimmt so natürlich nicht, denn entscheidend beim Handspiel, um es nochmal deutlich zu sagen, ist einzig und allein die Absicht. Jetzt stehen wir so ein bisschen vor dem Problem, was ist eigentlich Absicht? Denn man schaut dem Spieler ja nicht in den Kopf rein als Schiedsrichter, kann also nicht beurteilen, was denkt er sich eigentlich bei einer Aktion, wenn er den Ball da mit der Hand spielt. Das heißt, man muss andere Definitionen, andere Kriterien finden, und die der Frage, was ist Absicht beim Handspiel und was ist keine Absicht, muss sie denen zugrunde legen. Das hat das Regelwerk getan, hat beispielsweise Anhaltspunkte für den Schiedsrichter genannt, die da lauten, wie ist die Entfernung vom Ball zum Spieler, je kürzer die ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Absicht ist. Dann die zweite Sache: geht der Ball zur Hand, dann ist es eher keine Absicht, oder geht die Hand aktiv zum Ball, dann wäre es ein Kriterium für Absicht. Dann solche Geschichten wie ist die Armhaltung bzw. Handhaltung, ist die fußballtypisch, also sozusagen natürlich, dann kann man auch davon ausgehen, dass es keine Absicht ist. Wird der Spieler von hinten getroffen, dann sagt man auch, kann keine Absicht sein, weil er den Ball einfach nicht kommen sieht. Und last but not least, wenn ihm der Ball von einem anderen Körperteil an die Hand springt, wie es bei Höwe das der Fall war, der hat ihn nämlich gegen die Hüfte bekommen, und von da ist er dann an die linke Hand gesprungen. Auch dann sagt man, in aller Regel liegt keine Absicht vor. Also das sind so Anhaltspunkte, wie gesagt, für den Schiedsrichter, die er heranziehen kann bei der Beurteilung, ist es Absicht oder nicht. Das gilt natürlich genauso für einen Stürmer, der mit der Hand ein Tor erzielt, wie es für einen Verteidiger gelten würde, der dann mit der Hand ein Tor verhindert. Das Handspiel als solches ist noch nicht strafbar. Entscheidend ist eben, wie gesagt, die Frage der Absicht. Und da muss man bei Höwe das schon recht klar sagen, wenn man alle Kriterien da zusammenzählt, liegt einfach kein absichtliches Handspiel vor. Das war eine ganz normale Bewegung, die er da gemacht hat. Er darf auch da in den Ball springen. Die Armhaltung war auch entsprechend. Da ist auch keine Körperfläche vergrößert worden. Da war nichts unnatürlich. Wie gesagt, geringe Distanz. Das heißt, das war ein reguläres Tor, auch wenn es mit der Hand erzählt worden ist. Ich habe heute noch über einen Hörer beziehungsweise Leser von Colinas Erben noch, bin ich aufmerksam gemacht worden, auf eine Szene aus dem Spiel von Bayern gegen Wolfsburg von vor 2 Jahren. Da hat Rom ein Tor erzielt, ich glaube kurz vor Schluss. Da war es eigentlich eine ganz ähnliche Situation. Wolfsburger, ich glaube Rodriguez war es, versucht den Ball kurz vor der Linie rauszuschlagen, trifft Robben, der direkt auf der Linie steht, an der Hand, da geht der Ball ins Tor, hat auch kein Mensch wirklich protestiert, weil es ein reguläres Tor gewesen ist. Das gilt umgekehrt für Höwedes auch, also da ist alles mit absolut rechten Dingen zugegangen, und es war noch nicht mal sonderlich strittig, ob es nun wirklich regulär war oder nicht. Klar, die Bayern haben das in der Situation anders gesehen, aber wenn man die Regeln da zugrunde legt, muss man sagen, da hat der Schiedsrichter vollkommen korrekt entschieden. Da gibt's eigentlich nichts zu deuteln. Da ist eigentlich, hat nichts vorgelegen, was irgendwie das Ganze hätte irregulär machen können. Auch keine Vergrößerung der Körperfläche, denn dafür waren die Hände und die Arme in einer ganz normalen, natürlichen, fußballtypischen Körperhaltung. Und das war vollkommen in Ordnung.
Okay, dann haben wir quasi mit 2 Mythen auf einmal aufgeräumt. Zum einen mit dieser umgekehrten Regel, die es so nicht gibt, und auch mit der Tatsache, ob das Tor strittig war. In meiner Wahrnehmung war tatsächlich auch der Prozess nur kurz und hinterher nur von Manuel Neuer. Ich glaube, es gab so ein bisschen bei Twitter die Diskussion um die Regelauslegung, die mich auch persönlich am meisten interessiert hat, und weshalb ich auch sehr dankbar bin, dass du uns das jetzt nochmal ausführlich erklären konntest. Vielleicht noch ein kurzes Wort zur allgemeinen Leistung des Schiedsrichters. Ich fand im Großen und Ganzen seine Leistung ganz gut. Liegt vielleicht jetzt auch daran, dass ich eher mit dem FC Bayern sympathisiere, denn die Schalker-Fans oder einige der Schalker-Fans, die ich so in meiner Wahrnehmung habe, waren da nicht immer einer Meinung mit mir. Und das lag auch so ein bisschen daran, dass es zwei, drei strittige Szenen gab. Ich kann mich da an das ein oder andere Foul und auch an die ein oder andere Abseitssituation erinnern, die nicht so ganz klar war, die vielleicht hinterher strittig war. Wie würdest du denn die Leistung von Marco Fritz beurteilen?
Mir hat er grundsätzlich gut gefallen und ich möchte einfach was aufgreifen, was Christopher vorhin in seiner Analyse schon mal angesprochen hat. Es ist tatsächlich so gewesen, dass Schalke ein bisschen die Härte ins Spiel gebracht hat und das auch, glaube ich, schon ganz bewusst getan hat, um den Bayern, wie man dann immer so schön sagt, so ein bisschen den Schneid abzukaufen. Das heißt, eigentlich ein ganz gezielter Einsatz eines Foulspiels. Das hat ja schon in der ersten Halbzeit, ich glaube, 3 oder 4 Verwarnungen gegen Schalke gegeben, die aus meiner Sicht auch alle vollkommen unstrittig gewesen sind. Und man kann von dem Schiedsrichter ja nicht verlangen, dass er sozusagen den Ausgleich irgendwie herbeiführt, wenn es sich nicht anbietet. Es mag immer Situationen geben, wo man dann sagt, na gut, vielleicht soll er da im Zweifelsfalle, wenn sich's anbietet, dann auch mal für die anderen pfeifen. Aber da muss man schon sagen, die Härte kam schon von Schalke rein. Das ist vielleicht auch unter dem Aspekt passiert, dass man so ein bisschen versucht hat, das Publikum aufzuwecken, das Publikum auch so ein bisschen zum Murren zu bringen, den Schiedsrichter dadurch unter Druck zu setzen. Das sind alles Mittel, die werden in der Bundesliga angewandt. Das ist auf eine Art auch legitim, dass man das so tut. Als Schiedsrichter selbst steht man dann da und merkt natürlich auch, ich habe jetzt 3 oder 4 Verwarnungen gegen die einen gezückt. Die anderen bieten sich irgendwo gar nicht an. Es kommt auch nicht so richtig die Situation, wo ich da mal für die anderen irgendwie pfeifen kann. Und selbst wenn man das vielleicht als unbefriedigend empfindet, weil man merkt, dass es da zu Unmutsbezeugungen irgendwie kommt aus dem Publikum, hat man als Schiedsrichter da eben nicht immer die Wahl, das entsprechend abzustellen. So. Und mehr als dagegen vorzugehen, gegen dieses Foulspiel, konnte Marco Fritz ja auch nicht tun. Er hat das sehr konsequent getan, wie ich fand, mit den gelben Karten, dass er dann Anfang der zweiten Halbzeit vielleicht bei Julian Draxler sich gedacht hat, wenn ich jetzt gelb-rot zeige, brennt hier die Hütte. Das will ich irgendwo vermeiden. Und für mich war es eine Situation, in der ich als Schiedsrichter dann sage, ich habe noch einen gewissen Spielraum, der kommt doch mit viel gutem Willen einfach nur einen Tick zu spät. Also lasse ich ihn, wie das dann im Schiedsrichter-Jargon immer so schön heißt, lasse ich ihn noch am Leben, schmeiß ihn nicht raus. Das ist vielleicht auch so ein Resultat dann aus der ersten Halbzeit gewesen, dass Draxler draufbleiben durfte. Das ist so ein bisschen so eine taktische Mutmaßung von mir. Ändert aber nichts daran, dass er mir grundsätzlich gut gefallen hat. Muss er dazu sagen, die Ansetzung Marco Fritz wird sicherlich den einen oder anderen überrascht haben. Schalke gegen Bayern, Bayern gegen Schalke, das sind immer so Spiele. Da erwartet man Peter Gagelmann, da erwartet man vielleicht Knut Kircher, also welche von den bekannteren Schiedsrichtern. Jetzt haben sie dann doch mal Marco Fritz hingeschickt, also einen, den man vorher eher so aus der zweiten Reihe, in der zweiten Reihe der Bundesliga-Schiedsrichter gesehen hat, um auch mal zu gucken, kann der so ein Spiel pfeifen. Ich finde, er hat es gut gemacht. Er hat in den kniffligen Situationen richtig gelegen. Das mit Draxler ist sicherlich diskussionswürdig, gebe ich zu. Aber gerade bei dem Ausgleichstor, das ist eine spielentscheidende Situation gewesen, hat er richtig gelegen. Kurz vor Schluss eine Situation, wo Alaba im Strafraum zu Fall kommt, aus meiner Sicht auch vertretbar, da laufen zu lassen. Insgesamt sicherlich so gewesen, dass dann auch die Bayern irgendwann gesagt haben, da ist die eine oder andere Entscheidung getroffen worden zu unseren Lasten, aber das dürfte sich insgesamt ausgeglichen haben, und zwar auf einem Niveau, das für den Schiedsrichter ein gutes ist. Ich würde ihm da ein Lob aussprechen, und ich glaube, insgesamt ist er auch so gesehen worden. So wahnsinnig viel ist über den Schiedsrichter nach dem Spiel dann auch gar nicht mehr gesprochen worden, wenn ich das richtig bin.
Okay, also kann man schon sagen, dass dann solche Entscheidungen wie die für Draxler in der 50. Minute ein Stück weit auch taktischer Natur waren, weil er an der Reaktion des Publikums gemerkt hat, oder bin ich jetzt vielleicht nicht so 100% richtig gelegen, zumindest in der Wahrnehmung der Zuschauer. Und wie du dann sagst, muss er natürlich dann so für sein eigenes Heil schon so ein bisschen dafür sorgen, dass die Stimmung nicht allzu sehr gegen ihn aufkocht. Als regelmäßiger Hörer eures Podcasts weiß ich natürlich, das fällt alles in die große Schublade Schiedsrichtertaktik, die genau. Denjenigen, die sich nicht mit der Schiedsrichterei befassen, vielleicht gar nicht so bekannt ist, die ich persönlich wahnsinnig interessant finde, die du in eurem Podcast immer wieder gern auch aus Sicht der Schiedsrichter darstellst. Daher an dieser Stelle nochmal die große Empfehlung www.colinaserben.de oder fokusfußball.de beziehungsweise auf Twitter @colinaserben. Das war Alex Feuerherd. Alex, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst und hoffe, dass wir dich mal wieder belästigen dürfen.
Jederzeit. Ich habe zu danken. Wir produzieren diese Woche dann auch noch eine Podcast-Folge und hoffen, dass der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin von Rasenfunk dann auch vielleicht rüberschaut, die es bis jetzt noch nicht gewusst hat. Euch noch einen schönen Abend und bis hoffentlich bald.
Ja, ihr habt's gehört. Hört rein in Colinas Erben. Wir haben über Twitter noch eine ganz interessante Frage bekommen, mit der wir dann vielleicht auch langsam den Bayern-Block mal schließen können. Christopher, @MarkusSchwemer fragt, sind die letzten Bayern-Verpflichtungen vielleicht ein Hinweis auf einen Paradigmenwechsel? Hinzu, alle Probleme können mit Geld gelöst werden.
Nee, das würde ich jetzt eigentlich nicht so sehen.
Weil es kein Wechsel ist und sie vorher auch schon so?
Ja, der Paradigmenwechsel, wenn, dann wäre es ja eher, glaube ich, nach der Saison 2012/13, nach dem Finale der Horm zu sehen, weil da war ja auch danach öffentlich die Kund- oder Bekundung, ja, mit der Bank ist es einfach nicht zu machen. Also wer sich da noch erinnert am Champions League Finale und wer da eingewechselt wurde oder wer hätte auf der Bank oder wer auf der Bank saß und wen Heinkes damals noch hätte noch bringen können. Da hat dann einfach schon die Qualität gefehlt. Da war irgendwie noch Petersen da und Brandžić und Timoschuk. Das war so die sportliche Gewichtsklasse damals. Jetzt ist es so, dass eigentlich fast sogar wieder eine Umkehrung vor der Saison stattgefunden hat, indem man mit Rode und Lewandowski zwei Spieler zwar geholt hat und mit Lewandowski einen Weltklasse-Spieler geholt hat, aber die beide ablösefrei kamen. Rode mit durchaus viel Potenzial und Talent ausgestattet, der jetzt zwar in Frankfurt so seine Probleme hatte die letzten 6 bis 12 Monate aufgrund von vielen Verletzungen, der sich aber doch relativ gut eingefunden hat bei den Bayern. Und mit Lewandowski natürlich den absoluten Win-Win-Deal, einfach so ein Spiel ablösefrei zu bekommen. Was jetzt so ein bisschen hinzukam, war, ja, dass die Nachwehen der WM doch stärker waren als gedacht und dass gerade so Spieler wie Robben ja im Prinzip nur 5 Trainingseinheiten hatten vor dem Bundesliga-Start. Und wenn jetzt so ein bisschen in den Spielkalender guckt, ich war am Wochenende relativ überrascht, dass jetzt zwar Länderspielpause ist, aber in 10, 14 Tagen geht es dann schon gegen Manchester City in der Champions League um die Wurst. Und da ist es dann, glaube ich, einfach gut, auch einen breiten Kader zu haben. Und deswegen war es, glaube ich, auch ganz clever, hier vielleicht nochmal mit einem Spieler aufzustocken, um dann einfach nicht die Gefahr zu laufen, dass die Bank im Prinzip nur mit Spielern besetzt ist, die sonst nur in der 4. Liga spielen.
Ja, gut. Dann lasst uns mal den Bayern-Block wirklich schließen. Es gab ja immerhin noch einen Gegner und damit der letzte aus den Top 4, der vermeintlichen Top 4, nämlich Schalke. Stefan, was glaubst du? Man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass mit jeder Minute, die auf die Uhr kam, ab der 30. Minute die Schalker sich ein neues Selbstbewusstsein gezogen haben. War das jetzt so eine einmal für 90 Minuten Sache oder glaubst du, das könnte tatsächlich so ein bisschen ein Signal für eine neue Aufbruchsstimmung für die ganze Saison gewesen sein?
Ja, für die ganze Saison ist es natürlich schwierig nach 2 Spieltagen, aber zumindest kurzfristig wird es natürlich schon sehr belebend wirken, was sie da veranstaltet haben in der letzten Stunde. Zumal sie halt gesehen haben, dass sie selbst mit unter widrigsten Umständen, sage ich mal, auch gegen so einen Gegner dann bestehen können und sogar noch in dem Fall einen Rückstand egalisieren können. Das muss man schon so deklarieren, dass es sehr beachtlich war. Das hätte ich ehrlich gesagt Schalke, so wie sie sich davor präsentiert hatten, eher nicht zugetraut. Und insofern war das schon sehr sehr beachtlich, was sie da was sie da dann aufs Feld gebracht haben. Und für Jens Keller war es natürlich unheimlich wichtig, ne, weil weiß ja jeder, was wie die Vorgeschichte ist, seit er jetzt da ist. Ich glaube seit anderthalb Jahren anderthalb Jahren. Und da ist sowas einfach unfassbar viel wert, so ein Pünktchen gegen Bayern, weil ich halt auch glaube, dass die Erwartungshaltung im Vorfeld von den hart gesottenen Fans jetzt nicht besonders hoch war. Insofern tun solche Punkte dann immer doppelt gut.
deine These stützt etwas, das der Thorsten Wieland vom Königsblog geschrieben hat, der Schalke-Blogger, den wir in unserer letzten Ausgabe zu Gast hatten. Er hat geschrieben, dass das Spiel über weite Strecken nicht besonders gut war, störte diesmal niemanden. Die niedrige Erwartungshaltung war der Schlüssel zum Glück der Fans. Und vielleicht beschreibst du das dann echt ganz gut. Jetzt hast du es selber schon angesprochen, wie wichtig dieses Pünktchen für Jens Keller war. Clemens Tönnies hat diesen Ball direkt aufgenommen in einem anderen Fußballtalk, der am Sonntagvormittag auf einem Nischensender läuft. Hat er gesagt, nach dem Sieg gegen Bayern, hat er so gesagt, hat er eine Jobgarantie. Damit ist Schalke im Nachteil im Rennen um Thomas Tuchel, oder wie seht ihr beide das? Christopher?
Ich bin echt überrascht, oder als Außenstehender bin ich überhaupt generell überrascht, wie Jens Keller noch so positiv gesehen wird, weil im Prinzip, wir sagen zwar, oder die Leistung von Schalke war, oder wie du es gerade beschrieben hast, in Ordnung, war okay. Und aufgrund der niedrigen Erwartungshaltung fühlt sich das natürlich auch für viele Seiten an wie ein Sieg, gerade für Clemens Tönnies. Aber jetzt muss sich doch der Verein auch die Frage stellen, wie lange will man sich das noch antun? Weil im Prinzip geht das jetzt so alle, ja, in einem relativ festen Zyklus von 4 bis 6 Wochen, dass Schalke oder Jens Keller immer so ein Du- oder Dei-Spiel hat und er im Prinzip ja wirklich immer so ganz kurz vor der Entlassung ist, aber aus Vereinsseite irgendwie immer so das Pech geschieht, dass er dieses Spiel noch gewinnt. Also jetzt negativ ausgedrückt, also und dann wieder der Grund wegfällt. Also irgendwie passt es nicht so ganz zusammen. Und klar ist die Erwartungshaltung groß und die Vorsaison ist unterm Strich nicht so schlecht abgeschlossen worden, aber irgendwie fehlt mir da bei Schalke generell die ganze Perspektive und wohin sich der Verein entwickeln will. Und das bei Jens Keller, weiß ich, das schleppt sich jetzt schon doch ein bisschen zu lange für mich hin. Und deswegen, ja, glaube ich doch schon, dass Jens Keller trotz allem fast der Erste ist, der den Stuhl räumen wird diese Saison.
Mhm. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Also es gehört ja zur Folklore, glaube ich, dass Tönnies sowas sagt wie Jobgarantie. Das ist halt, ja, wieder halt so hemdsärmlich, wie er dann halt ist, dann haut er halt mal wieder einen raus. Das würden 15 andere Clubbosse in der Bundesliga jetzt nicht so energisch tun. Wenn du sagst, dass er hatte wirklich viele Duo-Dei-Spiele, das stimmt, aber die sind auch schon vor dem Start dieser Saison waren die auch schon ein Weilchen her, weil Schalke hat eine sehr gute Rückrunde gespielt. Ich glaube auch, dass die einen Rekord gebrochen hatten, was die Punktzahl anbelangt. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Ja, beste der Vereinsgeschichte, ja.
Okay. Und
Wobei die ersten Spiele waren schon noch relativ schlecht. Also das Spiel in München war irgendwie so 4., 5. Spieltag in der Rückrunde. Das waren 5-1 und die Spiele davor waren auch schon nicht so gut, aber sei es drum.
Ja, okay, verstehe ich schon. Und vielleicht ist es auch nicht sehr stabil, aber auf der anderen Seite könnte ich jetzt genauso gut behaupten, es ist ja auch schon wieder auch eine Art Qualität von ihm, 5, 6, 7 oder 8 solcher Spiele zu überstehen. Also als Trainer jetzt zu überstehen. Also im Sinne von, die Mannschaft spielt dann auf einmal wieder oder erzielt zumindest das gewünschte Ergebnis, sagen wir mal so. Könnte man jetzt genauso sehen. Und was man halt nicht unterschätzen darf, ist, dass sie schon seit langer Zeit Verletzungsprobleme haben. Jetzt nicht erst seit dieser Sommerpause. Da war es ja nicht selten so, dass sie einen Spieler einkaufen und der sich in der zweiten Trainingseinheit so lang verletzt, dass er gleich 6 bis 8 Wochen ausfällt. Das muss man auch mit berücksichtigen, obwohl andere Vereine haben das auch, aber in dieser Masse ist da Schalke schon sehr speziell gewesen.
Aber ist das nicht auch eine Frage der Trainingssteuerung? Also ich gerade bei Schalke habe ich extrem das Gefühl, dass sehr, sehr viele Verletzungen auch innerhalb der Trainingsphase passieren und da stellt sich als Außenstehender mir die Frage, ob da nicht auch Fehlplanungen auf Trainerseite stattfinden. Also ich meine, wenn es blöd läuft, dann verletzt sich wie Kolasinac im Spiel, dann kannst du halt nichts machen, dann ist es halt passiert. Aber wenn sich von 10 Verletzten, glaube ich, gefühlt 4 oder 5 irgendwie im eigenen Training verletzen, dann ist es irgendwie schon so ein bisschen, da muss ich auch der Trainer hinterfragen, ganz ehrlich.
Ich weiß nicht, ob das Kriterium in dem Fall Training oder Spiel ist, sondern vielmehr die Art der Verletzung. Also Dortmund hatte das vor 10, 12 Jahren mal, dass sie relativ viele Kreuzbandrisse hatten, als Sommer, glaube ich, noch da war. Mhm. Und da hieß es auch, ja, da stimmt doch irgendwas nicht. Das sind doch, also so viel über dem Durchschnitt, da kann ja irgendwas nicht ganz koscher sein. Ich glaube eher, dass die Verletzung, also die Art der, ich habe jetzt nicht die schaltige Verletzung, habe ich jetzt nicht auf Lager, was die, an was für Malaisen die alle leiden, aber ich weiß nicht, ob es, also es mag, da mag vielleicht im einen oder anderen Fall was dran sein, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach, das dann damit zu erklären.
Mhm. Wir halten auf jeden Fall fest, der große Tönnies hat gesprochen und Jens Keller sitzt fester im Amt denn je, sprich er wird erst wieder in 2 Spielen in Frage gestellt, kann sich jetzt ausruhen über die Länderspielpause. Damit wäre Thomas Tuchel ja frei für einen anderen Verein, vielleicht für den HSV, Fragezeichen. Diese Frage würde ich gerne weiterleiten an jemanden, den wir zugeschaltet haben, nämlich Florian Neumann, der unter dem Twitter-Handle @netfuller bekannt ist. Er betreibt einen HSV-Blog, netzblog.de, und er ist auch öfter im Rautenradio. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
Moin.
Ja, wie sieht's denn aus? Holt ihr euch den Thomas?
Weiß ich nicht. Nein, ja. Wie lange hatten wir schon Trainer beim HSV? Oder wie viele Trainer hatten wir in den letzten Jahren beim HSV? Also,
das heißt, statistisch gesehen geht's gegen 100%, dass ihr ihn euch irgendwann holen müsst, weil er ja so oft durchrotiert.
So wird es wohl auch enden, ja.
Mhm.
Also ja, die ganze... Entschuldigung, ja?
Hättest du denn gerne überhaupt einen neuen Trainer? Lass uns doch so mal anfangen.
Ich glaube, dass... ja, nein, weiß ich nicht. In dieser Kapitalgesellschaft, muss man ja jetzt sagen, läuft so vieles schon so schief seit Äonen, dass es nicht am Trainer liegt. Und die letzten Trainer, die hier eine Chance bekommen haben, das ist auch schon verdammt lange her. Also die auch mal die Chance hatten, etwas aufzubauen, und man resigniert irgendwann und dann kommt halt der Nächste und kauft sich Spieler und dann werden die Spieler wieder weggegeben, weil die sind ja nicht von dem Trainer und so eine richtige Philosophie, wie die versuchen da Fußball zu spielen und auf dem Platz gibt es ja schon seit jetzt, glaube ich, die letzten 7, 8 Jahre nicht.
Mhm. Das heißt, wer wäre so der letzte Trainer, wo du sagst, der hatte so richtig Zeit, was aufzubauen? Thomas Doll oder noch weiter zurück?
Thomas Doll war einer, weil der auch vor allem bei Thomas Doll muss man dazu sagen, der kam ja eben nicht verpflichtet von irgendeinem anderen Verein, sondern der ist ja aus der eigenen Jugend hochgekommen. Und das ist etwas, was ich schon seit Jahren fordere, dass wir es versuchen zu schaffen, uns die Leute, die wir brauchen, selber auszubilden. Und da gehören eben nicht nur Spieler zu, sondern auch Trainer. Martin Jol war kein schlechter Trainer. Also die ganze Situation um Martin Jol darum war ja so, dass Bernd Hoffmann war noch Vorstandsvorsitzender, Didi Beiersdorfer war noch der Sportdirektor und Martin Jol kam ja eher aus dem englischen Fußball, aus der ich stelle keine Hütchen mehr auf, sondern ich bin halt auch ein bisschen mehr verantwortlich für das ganze Große, also für mehr als nur das Training auf dem Platz. Da gab es aber halt eben den Sportvorstand. Dann hat man sich geeinigt, das, was du willst, lieber Martin Jol, gibt es hier in Hamburg nicht. Um dann diese Verantwortung dem Trainer zu übergeben.
Ja.
Und ich glaube, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen später wurde Didi Beiersdorfer gekündigt. Also nur mal, um so Planung in Hamburg in den letzten Jahren mal auf den Punkt zu bringen.
Das heißt, so ein bisschen unterstellst du ja damit auch, dass auch unter Slomka jetzt wieder keine eigene Philosophie zu sehen ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich meine, Mirko Slomka hat jetzt, 12, 15 Saisonspiele. Die hatte Bert van Marwijk auch. Beide haben exakt die gleiche Bilanz. 3 Siege, 3 Unentschieden, 9 Niederlagen. Gut, Mirko Slomka hat die Relegation geschafft, weil Fürth zu doof war, Tore zu treffen.
Ja, aber immerhin hat er sie geschafft. Kann das denn vielleicht auch sein, dass ihr jetzt einfach noch nicht so die Gegner hattet, bei denen sich eine neue Spielphilosophie zeigen kann? Vielleicht seid ihr ja jetzt eine Kontermannschaft, so wie es Hannover unter Slomka irgendwann war und ihr habt einfach jetzt gegen 2 Gegner gespielt, die euch erstmal den Ball gegeben haben. Hast du da noch Hoffnung dahingehend?
Hoffnung, Glaube, die hat man immer, sonst macht man den Quatsch ja nicht mit. Ich würde das auch gar nicht in Zweifel stellen, dass da vielleicht sogar noch was kommt. Die Frage ist nur, das hatten wir gerade auch im Rautenradio in der neuesten Folge das Thema, du hast als erster Bundesligist die Vorbereitung angefangen. Wir haben nicht mehr so viel WM-Spieler dabei, wie es, ihr habt die Vereine angesprochen, wie es vielleicht Bayern München oder der BVB hat. Das heißt, du konntest mit den Leuten einfach dir was ausdenken, wie du ein Fußballspiel bestreitest. Und dann guckst du das Spiel gegen Cottbus an und das Loch im Mittelfeld war so groß, wie es unter Thorsten Fink noch nicht mal war. Da war es sogar kleiner. Dann kommt das Spiel gegen Köln, wo alle sagen, Mensch, das war doch mal was, wo man aufbauen kann. Also da hat doch endlich mal wieder jemand, und dann verlierst du 3-0 gegen Paderborn. Und da fragt man sich natürlich, wo ist da genau das, was du gerade gefragt hast? Wo ist da der Aufbau, die Änderung, die Verbesserung? Die ist nicht da.
Jetzt blicken wir ja vor allem auf den letzten Spieltag zurück. Deswegen lass uns noch mal kurz beim Paderborn-Spiel bleiben. Was ist denn da schiefgelaufen?
Kann ich jetzt nicht einfach eine schlechte Verbindung haben oder sowas?
Tunnel. Nee, sorry. Ja. Da musst du jetzt durch. Okay.
Ja, was ist schiefgelaufen gegen Paderborn? Wenn du es nicht hinbekommst gegen eine Mannschaft, die sich taktisch organisatorisch sehr gut aufgestellt hat, das muss man ja dann auch wieder Paderborn zugute halten, die auch eine Idee hatte, wie sie dieses Fußballspiel bestreiten will. Ich glaube, Paderborn wäre nicht weniger feiern mit einem 1-1 nach Hause gefahren. Die wollten halt einfach gucken, einfach was macht der da jetzt, der Gegner. Ich habe Paderborn letzte Saison in der zweiten Liga gegen Union Berlin gesehen und war von den Einzelspielern her völlig sicher, ja komm, die müssen wir in der Relegation schlagen. Also es war damals die Zeit, wo wir schon um die Relegationsplätze mitspielen mussten. Aber was da taktisch, organisatorisch auf den Platz gelegt wurde von André Breitenreiter, das hat mir da schon mehr Sorge gemacht. Und wenn man sich das jetzt wieder anguckt, wird Paderborn dieses Jahr, glaube ich, nicht die Rolle von Braunschweig spielen und auch nicht die Rolle von Greuther Fürth spielen, sondern allein dadurch, dass die wissen, was sie tun, werden die nicht mit so wenig Punkten absteigen. Wie vielleicht andere Mannschaften.
Das heißt, ihr hattet auch einfach nur einen bockstarken Gegner.
Ja, weil wen kann man denn mit dem, was du da an Material hast, noch schlagen? Also der neue Vorstandsvorsitzende mischt ja gerade alles um. Also es werden ja Spieler verkauft und gekauft und alle sind froh, dass ehemalige Talente, die sogar mal in Nationalmannschaft gespielt haben, endlich nach Hamburg kommen. Ich weiß nicht, also ja, der Gegner war bockstark. Und zwar war er nicht bockstark von den Einzelspielern her. Da würde ich sofort der Mannschaft, die mit der Raute auf dem Trikot aufgelaufen ist, würde ich sogar sagen, die waren von den Einzelspielern her definitiv besser. Ich meine, wir haben, wie viele Nationalspieler hat Paderborn? Ich habe keine Ahnung. Kein. Wir hatten eben mit Giroud, mit Berami, Van der Vaart jetzt wieder im erweiterten Kader. Ilicevic ist ein Nationalspieler. Badej ist Nationalspieler. Wir hatten halt einfach ein paar mehr bessere Spieler auf dem Platz. Aber es reicht. Wir sind ja, das wisst ihr ja selber auch, wir sind nicht mehr in den 90er Jahren, wo du einfach die 5, 6 besten Spieler der Welt kaufst und damit alles gewinnst. Das geht heute nicht mehr. Und es geht vor allem auch in der Bundesliga nicht mehr, weil eben Vereine wie Paderborn, wie Mainz, wie Augsburg einfach durch taktisch, organisatorisch kluges Aufstellen auf dem Platz genau die Stärken des Gegners entschärfen kann. Und da sitzen wir halt und ja, gucken uns das an.
Wie hast du denn die Leistung von Raphael van der Vaart gesehen?
Wenn ich sage, dass Raphael van der Vaart der beste Spieler auf dem Platz ist, muss schon echt viel passieren. Und bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung war er das sogar. Es ist auch immer noch so, und ich musste mich heute beim Rautenradio darüber belehren lassen, es gibt wahrscheinlich für den Spieler Raphael van der Vaart im modernen Fußball sogar keine Position auf dem Platz mehr. Weil er noch so ein bisschen diesen klassischen Zehner repräsentiert. Dieses, diesen Unterschiedsspieler, den wir ja auch in Hamburg sogar mal erlebt haben. Es gab ja ganz, ganz viele Spiele unter Huub Stevens, wo wir den Ball einfach weit nach vorne geschlagen haben. David Jarolim wurde jedes Mal berechtigt gefoult und Raphael van der Vaart hat den Freistoß versenkt. Das waren die erfolgreichen Spiele des Raphael van der Vaart beim HSV in seiner ersten Zeit. Und diese Art von Fußball gibt es einfach nicht mehr. Also du kannst dir, wie ihr das gerade schön besprochen habt, du kannst dir einen Spieler kaufen aus Spanien und der hat das einfach drauf, der weiß, was er tut. Und der spielt am ersten Spieltag mit einer völlig fremden Mannschaft und glänzt. Dafür musst du aber auch ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Und dieses Geld ist halt einfach schon etwas länger nicht mehr da. Also musst du versuchen, das anders zu gestalten. Nämlich über, wie die Mainzens es machen, die Freiburger, die Augsburger, du kannst vielleicht sogar Hertha noch dazu zählen. Einfach darüber, wie organisiere ich das dann mit dem wenigen, was ich habe. Und das gibt es beim HSV schon sehr lange nicht mehr.
Jetzt habt ihr mal wieder ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt. Ihr habt euch jetzt Louis Holtby ausgeliehen und ihr habt euch einen jungen, vielversprechenden Stürmer geholt, über den uns bestimmt Christopher gerne seine Einschätzung gibt, nämlich Julian Green. Christopher, hat der HSV da einen richtigen Coup gelandet? Komm, mach Florian Mut.
Ja, definitiv. Also Green hat auf jeden Fall Talent, so auf der linken Außenbahn zu agieren und da, ja, vor allem durch seine Schnelligkeit und durch seine gute Dribblingstärke auf jeden Fall ordentlich Druck zu machen auf der Position. Die Frage, die sich natürlich stellen wird, wie weit körperlich Green jetzt schon ist. Der hatte jetzt so in der Rückrunde so ein paar Probleme, das hat ihn ein bisschen zurückgeworfen, ist jetzt aber wieder im Training mit dabei, hat er auch bei der WM ganz gut gespielt, also von daher sind auf jeden Fall die Chancen da, dass er den HSV zumindest in bestimmten Spielen weiterbringen kann.
Flo, wie beurteilst du denn diese beiden Transfers? Macht euch das Hoffnung, vielleicht sogar eine kleine Euphorie, jetzt nochmal ein bisschen neues Spielermaterial zu bekommen?
Also wenn ich meine Twitter-Timeline heute verfolgt habe, ich habe, glaube ich, heute ungefähr 84 Mal die Meldungen bekommen, dass endlich Louis Holtby tatsächlich ausgeliehen wurde. Also es scheint da Hoffnung zu sein. Ich kann den Spieler sehr schlecht einschätzen. Er hat wirklich gute Leistung gebracht bei Mainz. Bei Schalke wurde er dann verkauft oder verliehen. Ja, nee, verkauft wurde er sogar. Und zwar kurz vor Ende, meine ich, der Sommertransferperiode, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also heißt es, eine Mannschaft, die auf Top-Niveau in der Bundesliga spielt, lässt diesen Spieler einfach locker gehen. Seine Einsatzzeiten bei Tottenham brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Da war nichts. Er hat dann jetzt bei Fulham gespielt und die sind abgestiegen.
Jetzt hast du gerade schon selber den Vergleich gebracht mit Schalke, einer Top-Mannschaft. Was mein erster Gedanke war, ob Holtby und Green, ob das überhaupt die richtigen Spieltypen für eure Situation sind. Könnte das vielleicht sein, dass die Realität, die viele Fans sehen, eher ist, es geht wieder Richtung, wir gucken lieber nach unten und müssen uns gegen solche Gegner wie Köln und Paderborn eher behaupten und die Realität der sportlichen Leitung eher ist, wir fielen uns filigran wieder in die Europa League? Oder ist das jetzt zu polemisch?
Nee, das ist gar nicht polemisch. Es geht ja auch um die Erwartungshaltung, wenn du jetzt etwas Neues anfängst. Also ich musste ja meinen Verein aufgeben, damit wir jetzt endlich für viele eine Kapitalgesellschaft sind und damit ist ja auch der große Umbruch in dem ganzen Konstrukt HSV passiert. Und jetzt fängst du an als neuer Vorstandsvorsitzender mit sogar HSV-Vergangenheit. Also da kann man sogar einen Haken hinter machen. Er war sogar in der 83er-Mannschaft, Haken hinter. Und er hat ja internationale Erfahrung, Haken hinter. Also bei Red Bull Leipzig gescheitert, bei St. Petersburg viel Geld gehabt. Wie oft ist St. Petersburg Meister geworden? Ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht, aber du hast einen Haken hinter, internationale Erfahrung. Ich glaube, dass die Vereinsführung einfach, ich weiß es nicht, dass das Problem ist, dass die jetzt ja auch unter einem gewissen Druck steht. Du kommst da an, du willst alles verändern und du musst das, was da die letzten 7 Jahre passiert ist, tatsächlich erstmal aufräumen. Da kann man auch wiederum sagen, es war alles ein verkrusteter Verein und jeder hat sich Posten zugeschachert und immer dieselben Leute in der Verantwortung und so richtig entwickelt hat sich nicht. Ja, das stimmt, aber in den letzten 15 Jahren hat wie oft der HSV europäisch gespielt? Ich glaube, 9 haben wir. Also gar keine so schlechte Leistung. Wir sind auch in den letzten 15 Jahren nicht einmal abgestiegen, weil wir ja noch nie abgestiegen sind. Du musst jetzt aber alles umkrempeln. Du musst plötzlich neue Impulse setzen. Du musst aber gleichzeitig noch versuchen, ein Stadion mit 57.000 Leuten voll zu bekommen. Das kannst du nicht machen, indem du sagst, wir spielen jetzt mit Jonathan Tah in der Abwehr und mit Kerem Demir bei im defensiven Mittelfeld. Nee, dann holen wir uns lieber einen Schweizer Nationalspieler. Mhm. Weil der natürlich eine gewisse Qualität bringt, weil du auch mit dem, was der Vorstandsvorsitzende jetzt gemacht hat, ja noch nicht mehr Verlust machst, denn wir sind jetzt irgendwie bei -2 Millionen Euro Transfer minus in dieser Saison. Das ist sogar viel, viel besser, als das die Beiersdorfer vorher vielleicht mal hinbekommen hat. Mhm. Du musst ja VIP-Logen füllen. Du musst Sponsoren gewinnen. Und das kriegst du nicht hin, indem du eben sagst, wir brechen jetzt um und spielen halt einfach mal um den 14. Saisonplatz.
Mhm. Das heißt quasi, das große Manko ist, dass ihr nicht abgestiegen seid, oder wie?
Niemand will absteigen.
Schon klar, weil für den Umbruch.
Nein, auch
wenn du jetzt immer argumentierst mit 47.000 Zuschauern und vollen Logen und einer gewissen Erwartungshaltung, da wäre doch der Abstieg dann die beste Möglichkeit gewesen, da mal rein Tisch zu machen.
Ich hatte das irgendwo gelesen in irgendeinem Wirtschaftsmagazin. Ich glaube, der Abstieg hätte in Hamburg indirekt und direkt 3.000 Arbeitsplätze betroffen. Mhm. Und das kann man einfach nicht machen. Also da musst du dann auch alles gegen tun. Und da geht es eben nicht um den Caterer, der vielleicht 5 Leute weniger einstellt am Wochenende, sondern geht es auch die Leute, die bei dir da arbeiten, die das alles am Leben erhalten. Das kannst du dir nicht leisten. Wir haben es gesehen bei Hertha, mit welchem Etat Hertha in die Zweitligasaison gegangen ist. Mhm. Oder auch eben Frankfurt, die mussten wieder hoch, weil du dir das sonst einfach nicht leisten kannst. Und du kannst eben diese Paderborn-Geschichte oder auch die Greuther Fürth-Geschichte, die kannst du beim HSV nicht verkaufen, zum einen. Und du kannst sie auch nicht durchhalten, weil das dann finanziell einfach viel zu risikobehaftet ist. Mhm. Und wir würden ja dann auch noch plötzlich in Fründengraben, die andere Vereine aus Hamburg dann vielleicht auch noch abgrasen. Es wird denen auch nicht so gut tun.
Gut, jetzt haben wir mit dir einen Blick, der sehr, sehr nah dran ist, auch sehr emotional behaftet, logischerweise. Ich würde gerne mal Stefan noch mal ein bisschen ins Gespräch reinholen. Wie siehst du denn die beiden Verpflichtungen jetzt mit Holtby und Green? Ist es für dich der richtige Schritt für eine Weiterentwicklung der Mannschaft?
Green kann ich relativ wenig dazu sagen. Was ich allerdings schon bemerkenswert finde, ist, dass der HSV so einen Spieler bekommt, jetzt in Anführungszeichen. Also nicht, weil er jetzt so super begehrt gewesen wäre, aber das wäre jetzt für mich zum Beispiel ein ganz klassischer früherer Werder Bremen-Transfer gewesen. Mhm. Aber der geht jetzt halt nicht zu Werder, sondern der geht zum HSV.
Ich kann dir sogar die Antwort geben. Wir zahlen mehr.
Okay, das mag ja sein. Aber trotzdem, ne, also das gab's ja früher auch schon, dass Vereine mehr bezahlt hatten als Werder Bremen. Aber deswegen ist der Spieler dann trotzdem dahin und jetzt geht er halt dann nach Hamburg. Mhm. Holtby, finde ich, muss man losgelöst von der Person beziehungsweise von dem sehen, was er zuletzt in England geleistet hat. Die Frage, die mich da umtreibt, ist, auf welcher Position soll er spielen? Weil ich bleib dabei, dass der HSV ein unglaublich großes Problem im defensiven Mittelfeld hatte. Mit Berami ist die Defensiv- und Kampfkomponente soll die Einzug halten. Spieler wie Badei zum Beispiel hat für mich immer auf der falschen Position gespielt. Das ist ein Spieler für die Halbposition. Und wenn ich jetzt Holtby Quatsch, Badei durch Holtby ersetzt, dann weiß ich nicht, wo hier für die im Gesamtkonstrukt der Mannschaft die Weiterentwicklung ist erstmal. Also auch sehr naiv jetzt gesprochen, ist es ein ebenso offensiv deckender Spieler wie der, den sie jetzt weggeschickt haben oder gehen haben lassen. Und ich weiß nicht, ob Holtby dann jetzt auf der Doppelsechs spielen soll mit Berami zusammen.
Idee ist ja nur noch mit einem Sechser zu spielen und dann vier Leute, also 4-1-4-1 ist, glaube ich, die Idee, die der Trainer dann da hat. Wobei man da auch die Frage stellen muss, wenn du dann nur noch offensive Spieler in der Vierer-Abwehrkette hast, wer macht dann eigentlich die Defensivarbeit? Und ich glaube, dass die Offensive war in der letzten Saison beim HSV ja gar nicht mal so das große Problem. Wir haben ja sogar Tore geschossen, sondern es war ja eher, dass man 75 Gegentreffer bekommen hat. Die lagen daran, dass man das Umschaltspiel nicht so ganz drin hatte.
Gut, jetzt muss ja dann nur noch einer umschalten. Ist ja easy. Die anderen können ja vorne bleiben.
Es wird alles besser, ja.
Schön wäre es doch. Sag mir doch nochmal kurz, Flo, bevor wir dich mit großem Dank verabschieden, dass du dir die Zeit genommen hast. Eure nächsten Spiele sind jetzt auswärts in Hannover, zu Hause gegen eine Mannschaft aus München, den FC Bayern, und dann auswärts in Gladbach. Wie ist denn so dein Gefühl? Wie geht's für euch jetzt weiter?
Also ich glaube, dass du in Hannover einen Punkt holen kannst, definitiv. Und dann wird auch jeder wieder davon reden, dass das ein Fortschritt ist. Dann verlierst du gegen den Verein aus München und es wird nicht 1860 sein. Auswärts Gladbach haben wir auch schon mal gewonnen, aber ich glaube einfach, dass es schwierig sein wird, aus den nächsten drei Partien 4 Punkte zu holen. Also ein Punkt ist, glaube ich, eher realistisch, aber das macht auch nichts bei dem Programm.
Also es wird kein Problem für Slomka geben.
Doch. Natürlich. Ja. Also ich habe, ich bin ja emotional nicht mehr so ganz gebunden an diesen Verein, aber ich habe mir das Interview von Didi Beiersdorfer im Sportclub auf N3 am Sonntagabend gegeben und jede Frage nach dem Trainer wurde in keinster Weise, so wie das Horst Held macht, eben gesagt, hey, was redet ihr denn? Jens Keller ist unser Trainer. Im Hintergrund wird natürlich ein Tuchel gegraben und das wird wahrscheinlich auch beim HSV so getan. Aber das war schon sehr ausweichend. Und ich glaube, du darfst auch eine Trainerdiskussion beginnen, wenn du so lange mit den gleichen Leuten in der Vorbereitung zur Bundesliga-Saison startest, in die Vorbereitung startest und dann so wenig. Du kannst ja auch mal unglücklich verlieren, aber so wenig zeigst, dann glaube ich, wird auch intern darüber gesprochen werden, ob das jetzt Sinn macht. Nee, natürlich nicht. Wie viele Trainer haben wir die letzten Jahre gehabt? Natürlich macht das keinen Sinn. Die Frage, warum es so lange beim HSV nicht läuft, die liegt ja viel tiefer. Die liegt ja nicht am Trainer Mirko Slomka. Das muss man auch ganz deutlich sagen.
Okay, dann sind wir sehr gespannt, ob ihr schon gegen die Bayern von Thomas Tuchel oder einem Mr. X aus der Wundertüte trainiert werdet. Flo, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, zu später Stunde noch über deinen Verein zu sprechen.
Über die Fußball-AG, bitte. Ich habe nicht über meinen Verein gesprochen, sonst könnte ich euch erzählen, dass die erste Mannschaft des e.V. in der Bezirksliga Nord gerade alles rockt.
Ja, dann ist doch alles super. Dann verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, warum du hier mit so einer bisschen negativen Einstellung ins Gespräch gegangen bist.
Das stimmt, aber
dann,
wir haben ja über die Kapitalgesellschaft gesprochen, ja, nicht über den Verein.
Gut, das stimmt. Dann Glückwunsch zu dem Sieg in der Bezirksliga. Ich freue mich auf weitere Updates. Würde mich freuen, wenn wir dich nochmal begrüßen dürften bei uns im Podcast. Hat viel Spaß gemacht.
Immer wieder gerne und euch noch einen schönen Abend.
Danke, dir auch. Bis bald. So. Und jetzt kommen wir von einem Krisenteam zum zweiten, wobei hier vielleicht Stefan etwas protestieren würde. Ich würde gerne über den VfB Stuttgart reden. Dramatische Pause. Stefan, wie siehst du den Saisonstart der Stuttgarter?
Ja, wie soll man den sehen? Außenpokal, ein passables Spiel dazwischen und dann ein 0-2 zu Hause. Das sieht jetzt nicht so wirklich gut aus. Natürlich kann man jetzt im Nachhinein immer sagen, ja, hat man ja vorher schon gewusst, aber ich hatte tatsächlich vorher schon das Gefühl, dass das mit Ansage das Pokal auskommt. Der VfB Stuttgart hat die letzten gefühlt 20 Jahre in der ersten Runde immer einen machbaren Gegner gehabt und hat sich da nie leicht getan, außer irgendwann mal gegen den Landesligisten, als sie 6-0 gewonnen haben. Aber das war ein klassisches VfB-Pokalspiel und da eine Mannschaft zu bekommen aus der zweiten Liga, die ganz gut gestartet ist, die schon 3 Pflichtspiele mehr auf dem Buckel hatte oder 2, die schon etwas mehr in der Saison drin war, war einfach tödlich und es war schon etwas mit Ansage, genauso wie das Spiel gegen Köln. Abgesehen von der Statistik, dass sie jetzt seit 18 Jahren, glaube ich, nicht mehr gegen FC zu Hause gewonnen haben, war es halt einfach so, dass das zu erwartende Spiel sich entwickelt hat. Eine Mannschaft, die letztes Jahr, glaube ich, 20 Gegentore bekommen hat in 34 Saisonspielen, die quasi dem VfB Stuttgart den Ball überlässt und sich anschaut, was die damit machen, nämlich nichts. Die tut sich in Stuttgart immer verhältnismäßig leicht. Und genauso ist auch gekommen, die Gegentore kamen noch als Häubchen obendrauf, aber selbst wenn die nicht fallen, dann steht es nach 75 Minuten immer noch 0-0 und dann wird immer noch Köln die Mannschaft sein, die dem Sieg näher ist als der VfB Stuttgart. Das war schon sehr mit Ansage und wenn man dann auch noch das Spiel dazwischen nimmt, den Gladbach, dass er wirklich phasenweise ganz ordentlich war, dann sieht man eigentlich jetzt mal wieder zum seit Jahren schon zum gefühlten tausendsten Mal das eigentliche, meines Erachtens, das eigentliche Problem dieses Vereins, und damit meine ich nicht nur die Spieler, sondern auch alle, die da mitwirken. Es ist eine Mentalitätsfrage und es sind in Leverkusen hieß es Komfortzone und in Stuttgart ist es einfach eine Frage der Einstellung zum Beruf und der Professionalität, weil sie sich wirklich mit Ansage auf diesem Gladbach-Spiel ausruhen, dass sie beinahe gewinnen und dann im nächsten Spiel eine Leistung auf den Platz legen, die mit Leistung nicht, die kann man so nicht umschreiben, weil das funktioniert einfach nicht. Da ist das Stadion fast voll, klar waren da 10.000 Köln-Fans da, aber über 50.000 waren es, glaube ich. Die Fans machen traditionell eine Karawane zum Stadion, da ist alles bereitet. Natürlich haben die immer noch die letzte Saison im Hinterkopf und auch eine gewisse Skepsis, sage ich jetzt mal, der Mannschaft gegenüber. Aber dann sowas abzuliefern, das ist eigentlich nicht, das ist so leicht nicht zu erklären. Also es ist schon gar nicht so zu erklären, wie es einige Spieler dann nach dem Spiel versucht haben, die dann groteskerweise auch noch den Fans da ein bisschen die Schuld versucht haben, in die Schuhe zu schieben. Dafür kann man einfach, also da kann man kein Verständnis für haben. So funktioniert das nicht. Und es müssen alle in diesem Verein müssen immer vorleben, immer eine gewisse Professionalität vorleben. Und das muss einfach, und das funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und das ist das eigentliche Problem und es färbt total auf die Mannschaft ab. Spieler kommen dahin, verdienen sehr gutes Geld, auch jetzt noch, obwohl die Champions League Zeiten seit 5 Jahren vorbei sind. Um es mal sehr platt zu sagen, denen geht's zu gut. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und wie gesagt, es sind nicht nur die Spieler. Wenn der Spieler jetzt einen gut dotierten Vertrag vorgelegt bekommt, dann unterschreibt er den natürlich. Das ist doch völlig klar. Also muss ich ja auf der Gegenpart erstmal die Frage stellen, ist er das denn wirklich auch wert? Muss ich vielleicht den Vertrag leistungsbezogener ausformulieren, zum Beispiel, was natürlich auch nicht einfach ist, aber man muss den Spielern, so habe ich das Gefühl, jedes Mal wieder einen Arschtritt verpassen und dann funktionieren sie auch mal wieder für eine kurze Zeit. Aber es kann halt nicht sein, dass man das wirklich in kurzen regelmäßigen Abständen machen muss. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Kannst du mir denn eure Transferpolitik erklären? Also ihr habt Traore gehen lassen müssen an Gladbach und dafür geholt Kostic, Ginczek, Lusek sind so die größten Namen, würde ich mal sagen. Mhm. Was ist so das sportliche Profil, was du hinter eurer Transferpolitik siehst?
Ich, Ja, das weiß ich nicht so genau. Sportliches Profil, schwierig. Ginczek ist mit Sicherheit ein talentierter Spieler, bei dem man allerdings jetzt auch nicht weiß, wie schnell er zurückkommt nach seiner schweren Verletzung. Lusek hat mich total überrascht und ich finde auch, dass das Transfervolumen nicht angemessen für einen Spieler, der anderthalb oder zwei Jahre in Nürnberg war, im Prinzip drei Viertel der Zeit verletzt war. Und wenn er gespielt hat, dann konnte man ihn nie wirklich verorten. Spielt er jetzt im linken Mittelfeld oder linker Verteidiger? Ganz gute Standards. Aber einer, bei dem man auch gar nicht weiß, hält das Knie? Also wie ist er körperlich beieinander? Natürlich muss der Medizincheck absolvieren. Aber das ist mir einfach für das Geld, das der gekostet hat, dann ein bisschen zu viel Risiko und auch nicht besonders kreativ gescoutet. Also das ist klein, glaube ich, ist ein kann ganz gut funktionieren als rechter Verteidiger, der von Salzburg kam. Kostic ist halt auch wieder so eine Sache. Traoré hat, glaube ich, im Januar oder Februar gesagt, dass er den Verein verlassen wird. Kostic gekauft haben sie dann ein halbes Jahr später. Also man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen alles, wie es dann dahergeht und ob dann hier gepokert wird und dann sollte eigentlich ein Mexikaner kommen. Und aber das ist alles so, es wirkt so ein bisschen unvorbereitet, obwohl es eigentlich gar nicht sein kann, weil die ja wissen, dass der Spieler geht und im Prinzip haben sie ja genau so einen Spieler wieder gesucht, also einen, der einen linken Fuß hat, der sehr gut dribbeln kann, der 1-gegen-1 auflösen kann in der Offensive, was beim VfB im Prinzip gar keiner kann. Und dann so spät so eine Entscheidung zu finden. Letztes Jahr hatten sie völlig untypisch für Stuttgarter Verhältnisse im Mai alles geregelt mit den Neuzugängen. Hat auch nicht funktioniert. Mhm. Muss man im Nachhinein sagen. Aber ja, also was mich transferpolitisch am meisten überrascht hat, in Anführungszeichen transferpolitisch, war die Verlängerung mit Ibisevic. Nicht die ganzen Neuzugänge, sondern also das hat mich wirklich total überrascht, weil der Spieler sich in der Rückrunde jetzt nicht besonders hervorgetan hat, sich nach seiner roten Karte und der darauf folgenden Sperre auch nicht mehr wirklich so integrieren konnte und auch nicht umsonst meines Erachtens von Huub Stevens dann auch nicht mehr beachtet wurde. Und er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und den jetzt nochmal mit einem langfristigen Vertrag auszustatten, fand ich einigermaßen bemerkenswert. Und wenn man dann sich die Achse anschaut, die offenbar angedacht ist mit Ulreich im Tor, Rüdiger als gesetzter Innenverteidiger, Gentner als Captain und Ibisevic vorne drin, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das in der personellen Zusammensetzung die richtige Wahl ist. Mhm. Weil eins ist, glaube ich, auch klar, beim VfB fehlt es total an an Spielern, an denen sich die anderen aufrichten können. Die Identifikation ist gar nicht das Problem, aber total an Führungsspielern. Und Ulreich ist ein Torwart, der auch nicht mehr ganz unumstritten ist. Rüdiger braucht meines Erachtens ganz klar eine starke Person oder einen, an dem er sich selber noch orientieren kann, neben sich in der Innenverteidigung. Der bringt echt vieles mit, aber wie soll der das jetzt auf einmal leiten mit 21 oder 22? Gentner kann im Mittelfeld im Prinzip alle spielen, aber nicht so richtig gut. Und er ist jetzt auch nicht der, obwohl er Kapitän ist, sagt, Männer, hier läuft gerade was schief, wir müssen jetzt mal richtig gegensteuern. Und Ibisevic, wie gesagt, also ist nicht der Spieler, der, also meines Erachtens nicht der Spieler, der, obwohl er vielleicht zwischen 10 und 15 Tore macht, aber nicht der Spieler, der für die gesamte Mannschaft und in der Art, wie sie Fußball spielen wollen und sollen, eine wichtige Person ist.
Ja. Um einen Strich zu machen unter dieser genauen Kaderanalyse von dir, im Prinzip ist das Problem doch dann die sportliche Leitung, oder? Und um es beim Namen zu nennen, Freddy Bobic, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, es ist natürlich auch sehr einfach dann jetzt auf einen Einzelnen einzuhauen. Aber er hat sich natürlich selbst in diese Lage manövriert, indem er vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren sagt, an diesem Kader lasse ich mich messen. Und das war vor der nun abgelaufenen Saison. Und wie die verlaufen ist, haben alle mitbekommen.
Ups.
es sind so Kleinigkeiten einfach. Und das meine ich eben mit Professionalität, dass ich, die will ich ihm nicht absprechen. Und ich finde es auch nur zu menschlich, dass er nach so einem Jahr oder nach so einer Saison sagt, er geht jetzt mal 2 Wochen in Urlaub, aber es sieht halt doof aus, im Juli als für Transfers Verantwortlicher 2 oder 3 Wochen in USA zu weilen. Natürlich arbeitet der von da aus auch, das ist ja gar nicht die Frage, aber es sieht halt komisch aus. Mhm. Und wenn der VfB Stuttgart dann entscheidet, dass sie zur Fußball-Weltmeisterschaft, also zu dem Top-Ereignis, das alle 4 Jahre stattfindet, wo sich die Welt auch trifft, alle, die im Business zu tun haben, dass sie da dann aus dem Scouting keinen hinschicken und nicht mal einen, der dann Networking macht, dann ist es halt komisch. Mhm. Ich finde das komisch und irgendwie auch nicht ganz nachvollziehbar. Natürlich haben sie jetzt von WM-Spielern keinen gekauft oder keinen mehr kaufen können. Sie hatten ja 2 Mexikaner, mit denen sie sich mehr oder weniger einig waren, die sich dann unglaublicherweise innerhalb von wenigen Tagen beide schwer verletzen. Aber trotzdem finde ich, dass so ein Verein wie Stuttgart bei einer Weltmeisterschaft einfach vertreten sein muss.
Ja. Wie passt denn da jetzt Armin Fee rein? Ich hatte so den Eindruck, erst so großes Aufatmen, der Armin, er kommt zurück, wir werden nochmal Meister, Juche. Hätte ja auch gepasst mit den Mexikanern, die dann gekommen wären. Wieder ein Captain, der die Meisterschale verkehrt rum hochhebt. War alles stimmig. Und jetzt ist er halt wie immer. Also auf mich wirkt Armin Fee wieder wahnsinnig lethargisch und auch so, ja, mit einer komischen Einstellung. Wie siehst du das?
Ja, schwierig. Der Typ mit der Meisterschale war ein Portugiese, aber das ist nur am Rande, aber ach, ist ja, auch richtig, egal. Sorry. Aber die 2 wichtigen waren Mexikaner, das stimmt. ja, Fee ist, ich bin und bleibe skeptisch, ob er die richtige Wahl war, also für beide Seiten, ob Stuttgart die richtige Wahl für ihn ist und andersrum genauso. Ich bin skeptisch, was die Art des Fußballs, der ihm vorschwebt, ob die für diese Mannschaft richtig ist. Also wenn Fee sagt, er will mutigen Offensivfußball spielen, dann ist das ein tolles Ziel. Ich glaube aber nicht, dass es mit der Mannschaft so leicht umzusetzen ist, beziehungsweise bin ich relativ sicher, dass es gar nicht umzusetzen ist, weil man das jetzt gegen Köln gesehen hat. Das erste Tor rutscht ein bisschen unglücklich durch, obwohl man es vorher schon an der Flanke, an der Seite verhindern kann bei der Flanke. Das zweite ist, so ein Tor ist im Profifußball nicht zu entschuldigen. Also ein langer Ball auf einen Stürmer, der vorne ist und der gewinnt einen einzigen Zweikampf und Rüdiger bekommt jetzt die Tresche ab, auch zu Recht, weil er da muss er jetzt nicht so risikoreich hingehen. Der kann den erstmal stellen. Aber die erste Frage, die ich mir stelle, wo ist der zweite Innenverteidiger? Und der rennt irgendwo im Mittelfeld rum. Null Absicherung. Und es ist ein einziger lumpiger, verlorener Zweikampf und der gegnerische Stürmer läuft mehr oder weniger frei aufs Tor zu. Das kann natürlich nicht sein. Also das kann ich nicht nachvollziehen und das sind so Sachen, wo man bei denen man dann sieht, dass es halt schon noch ganz gewaltig hakt. Also dass dieses abgestimmt sind sie noch gar nicht und irgendwie austariert und nach vorne, also das war schon als quasi Einzelaktion, als Höhepunkt schon sehr, sehr bedenklich. Und das andere, die andere bedenkliche Sache war dann natürlich, dass sie wirklich 0,0 Tempo in ihrem Spiel hatten. Null. Und da hätte selbst ein mittelmäßiger Drittligist ganz gemütlich Fußball spielen können am Samstag in Stuttgart. Und hätte da keine großen Schwierigkeiten bekommen, weil sie einfach nicht in der Lage sind, gegen einen Gegner, der einigermaßen gut steht und das schon wirklich seit Jahren, auch unabhängig von den Trainern, im eigenen Stadion Druck zu entfachen.
Jetzt habt ihr wirklich nicht das dankbarste Programm, wenn man auf die nächsten Spiele guckt. Also erst geht's nach München zu den Bayern. Dann spielt ihr zu Hause gegen Hoffenheim, was jetzt sicher auch ein Spiel ist, bei dem man eher mehr verlieren kann als gewinnen. Und dann auswärts in Dortmund. Wie soll denn das weitergehen?
Ja, es sieht sehr happig. Ich habe gerade eben, als der Florian vom HSV erzählt hat, es gibt ganz viele Parallelen, nicht nur das schwere Programm, das jetzt für beide ansteht, sondern diese schnelle Zufriedenheit im Verein oder bei den Spielern, dieser Wankelmut und wenn man zurückdenkt, wann zum letzten Mal richtig guter Fußball gespielt wurde oder wann wann ein Trainer da war, von dem man wirklich richtig überzeugt war, dann ist es schon ein Weilchen her. Es ist sehr, sehr schwierig, wobei ich glaube, und es würde zu dieser Mannschaft passen, dass die in 2 Wochen in München vielleicht knapp verlieren, aber ein richtig gutes Spiel machen. Mhm. Also das wäre jetzt die eigentliche VfB-Sinuskurve. Hieße jetzt ja wieder, jetzt reißen wir uns wieder zusammen, gerade gegen die Bayern, gerade auswärts. Und dann verlieren wir vielleicht 1-3 oder 1-2, wie halt immer. Aber wir spielen ein ganz gutes Spiel. Mhm. Und das ist, ja, also das ist schon schwierig. Und nochmal, um ein letztes Mal ganz kurz auf Fee zurückzukommen. Ich habe am Samstag schon irgendwie nach 3 Pflichtspielen zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass er, ja, ratlos ist so ein hartes Wort, aber dass er schon ein bisschen mehr nachdenkt darüber, wie er da die Kurve bekommen soll. Und ob das jetzt wirklich, wie ich vorhin schon kurz angedeutet hatte, so eine gute Idee war, da jetzt wieder zurückzugehen. Mhm. Und ja, also ich bleib dabei, ich bin da einigermaßen skeptisch, ob das funktioniert. Nur mit der Meistertrainer kommt zurück, der nebenbei gesprochen 1,5 Jahre später auch aus Leistungsgründen wieder gehen musste und legt die Hand auf. Das ist ja ein einigermaßen naives Konzept. Also das kann ja nicht so einfach, kann sich ja keiner ausgemalt haben. Und was dann meines Erachtens erschwerend noch dazukommt, in Anführungszeichen, ist natürlich so eine Sache, dass andere Trainer, die jetzt in der Bundesliga sind oder waren, dass die in den letzten Jahren durchaus hätte bekommen können. Also Roger Schmidt, okay, der hat sich relativ schnell für Leverkusen entschieden, aber der war auch in Stuttgart, wurde der gehandelt mit Rangnick. Weinziel war mal durchaus ein Thema vor einigen Jahren. Tuchel war selbst beim VfB, also hat VfB-Vergangenheit. Korkut ist jetzt Bundesliga-Trainer, hat Stuttgart A-Jugend trainiert oder U19 trainiert. Markus Gisdol genauso. Sie haben einfach diesen guten Griff in den letzten Jahren, den einige andere Clubs getätigt haben auf dem Trainermarkt, den haben sie verpasst und dem laufen sie jetzt immer noch ein bisschen hinterher. Und ich denke, dass es mit Fee nicht wirklich besser wird.
Okay. Jetzt nehmen wir die Tabelle vom 34. Spieltag der laufenden Saison. In welchem Bereich wirst du denn Stuttgart sehen? Es hört sich jetzt eher nicht nach Europa League an.
Nee, glaube ich nicht. Es gibt schon so ein, zwei Sachen, die ein bisschen Mut machen, weil sie, ja, also wenn sie jetzt dementsprechend umstellen würden, also sie haben ja schon auch gute Spieler im Kader, das ist ja gar nicht das Ding, aber ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, die zu einer Mannschaft zu formen, die A, guten Fußball spielen kann und die B, ganz wichtig, auch einfach untereinander zusammenhält, wenn es mal scheiße läuft. Und das geht der Mannschaft total ab. Also so ein bisschen so diesen Teamgeist, den andere Mannschaften haben, mit dem andere Mannschaften auch ganz viel kompensieren können, wenn sie vielleicht auch spielerisch, taktisch, wie auch immer, nicht so gut sind. Das geht dann schon ab. Das muss man wirklich sagen. Und das ist jetzt aber kein explizites Problem von Fee, das war vorher auch schon so. Mhm. Also ich wohl verorten ist schwierig. Also ich denke schon eher, also allenfalls 10. Mhm. Platz 10. Okay, und dann ist nach unten erstmal einiges offen. Mhm.
Ich danke dir für diese Einschätzung. Wenn wir jetzt eh schon hier den Stuttgart-Experten haben und Christopher ja auch noch da ist, hätte ich gern von euch noch als Abschluss für diese jetzt sehr lange Sendung kurz euren Tipp. Wie geht das Spiel aus, Bayern gegen Stuttgart in 2 Wochen? Christopher, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Ich überlege gerade, Armin Fee ist immer so ein bisschen schwierig, aber ich hoffe einfach mal, dass es diesmal eher ein bisschen deutlicher wird. Ich tippe mal 3-0 für die Bayern.
Mhm. Und Stefan, du siehst es enger, aber Stuttgart verliert.
Das sage ich?
Ja, habe ich das vorhin richtig?
Ja, würde ich jetzt so stehen lassen. 2-1 für Bayern.
Gut, dann schauen wir doch mal, wie es kommt. Ihr beiden, ich danke euch sehr für eure Zeit. Es war jetzt eine sehr, sehr lange Sendung. Ich danke allen drei Zuhörern, die jetzt wahrscheinlich noch genau bis hierhin gekommen sind und die sich nicht auf dieses wilde Huntelaar nach Arsenal-Gerücht gestürzt haben, von dem alle Podcast-Abonnenten, die es nicht live hören, schon lange wissen, ob das jetzt nur ein Gerücht war oder ob der Hunter tatsächlich zu Arsenal wechselt. Schön. An diesem Punkt nochmal Grüße an alle, die uns live zuhören und mit dem Hashtag Rasenfunk ganz viel getwittert haben.
Die Magie der Zeitsouveränität sozusagen. Mhm.
Genau. Wir machen dazu auch gar keine Prognosen. Ich danke euch sehr für eure Zeit. Habt ihr noch irgendetwas diesem fast zweistündigen Trialog hinzuzufügen? Fehlt euch noch irgendwas?
Mir nicht.
Darauf habe ich gehofft. Darauf habe ich gehofft. Dann sage ich vielen Dank an Christopher Ramm, Blogger bei mirsanroth.de. Danke, dass du mit dabei warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ebenfalls vielen Dank an Stefan Rommel von Spox.com. Schön, dass du bei uns warst. Wird uns freuen, wenn du mal wieder in unserer Runde mit dabei bist.
Auch vielen Dank für die Einladung und vielleicht bis bald.
Wird uns freuen. Dann sage ich allen Hörern einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade tut, und bis bald.